Willkommen zum Podcast von, mit und für alle.
Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge.
Hallöchen.
Hallöchen. Oh. Ich habe gerade zur Leonie oder vorhin zur Leonie geschrieben, ich freue mich so mit dir zu telefonieren, weil dann spreche ich mit Menschen.
Kommunikation.
Ich merke das wirklich aktuell gerade irgendwie noch mehr. Ich weiß nicht, ob es jetzt daran liegt, dass es schon ein Jahr geht, aber also ich bin wirklich halt isoliert, weil Luca ja arbeiten ist. Ich bin hier den ganzen Tag alleine mit zwei Katzen. Ja. Und es ist, so langsam trifft es auch mich. Also so, es ist
man
so,
wird wahnsinnig ein bisschen.
Ja. Und ich habe halt seit Weihnachten meine Familie nicht mehr gesehen und ich vermisse das total und ich will meine Mama wiedersehen. Mama, ich weiß, du hast den Podcast, ich will dich wiedersehen. Also ich werde sie auch auf jeden Fall wieder besuchen.
Ich würde sie auch gerne mal wiedersehen, aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen.
Ich hoffe so sehr, dass wir im Sommer wieder eine Geburtstagsgartenparty machen können. Das war so schön.
Da war ich meine, ich hoffe ja auch auf den Welchestag an meinem Geburtstag. Also, aber that's
wann hast du nochmal Geburtstag?
23. Mai. I don't believe it's going to happen.
Ich erkläre unserer Zuhörerschaft kurz, wie die heutige Folge aufgebaut ist. Wir haben eine Hörerinnen-Mail bekommen. Ich glaube, es ist eine Hörerin.
Wir haben sogar zwei Mails bekommen.
Ja, aber wir gehen hier nur auf eine erstmal ein, auf die mit der Trennung, oder?
Genau.
Das hatten wir doch gesagt. Ja, genau. Ja, wir haben eine Hörerinnen-Mail bekommen und danach gehen wir zum heutigen Thema über. Und zwar ist das Moral. Wir werden uns moralischen Fragen stellen. Ihr kennt das sicher alle, dieses Beispiel. Es fährt ein Zug auf eine Personengruppe zu mit 15 Menschen, erwachsene Menschen. Du kannst den Zug umleiten, dann wird nur ein Baby getötet. Was tust du?
Obviously, also dieses Baby töten. Also sorry.
Es ist halt so ganz überspitzt dargestellt, aber
das Baby hat auch einfach nichts zu verlieren.
Das sind die moralischen Fragen.
Ja. Moral ist einfach auch so ein Thema, gerade ich als Mensch, der sich viel mit True Crime auseinandersetzt. Ich werde sehr häufig vor dieses Thema gestellt und sehr häufig vor Fragen gestellt, indem man sich überlegt, okay, wie handhabt man das? Und gerade mit Thematiken wie der Todesstrafe und sowas. Dann können wir ja vielleicht später auch nochmal drauf eingehen.
Stimmt, oder können wir auch drüber reden.
Wie wir das so sehen. Und weil es ist ein super schwieriges Thema. Ich meine, es gibt es hier nicht. Das heißt, für uns ist es theoretisch kein Thema, aber letztendlich genau, kann man mal drüber diskutieren. Gut, willst du die Mail vorlesen, soll ich?
Willst du vorlesen, weil ich glaube, ich habe mein Mailprogramm gerade zugemacht. Also
ich
nicht
sie
zugemacht
offen auf meinem Handy, also Okay. Ich bin schon bereit.
Ah. Oh, ja, okay, sehr gut. Du bist immer die, die es vorliest, du kannst auch besser vorlesen.
Also, sie fängt an mit, habt gehört, ihr reagiert am liebsten auf die Mails, deswegen probiere ich es mal nicht über Twitter. Wir haben einen Twitter-Account, den haben wir aber nur gemacht damals, um diesen Namen zu sichern.
Wir haben einen Twitter-Account.
Den haben wir nur, um den Namen zu sichern, als wir auch den Instagram gemacht haben. Aber no one uses that. Also wenn ihr uns kontaktieren wollt, dann lieber über Mail oder Instagram. Vielleicht werden wir irgendwann mal diesen Twitter-Account benutzen. Vielleicht gibt es irgendwann mal einen Grund, den wir sehen, den zu benutzen. Weil wir sagen, okay, es macht total Sinn, für XY den zu benutzen. Aber noch ist dieser Grund nie gekommen. Can we talk about right person, wrong time? Can we talk about that love hurts so much, much, much? Guten Tag, ihr zwei. Ich bin Laura, 21 und leide gerade unter starkem Liebeskummer. Der Name wurde geändert, deswegen können wir den sagen. Vor ein paar Monaten habe ich mich von meiner Freundin, Ex, getrennt, weil es einfach nicht mehr gepasst hat. Ich war einfach zu unsicher und sie hatte einfach so tolle Menschen in ihrer Umgebung, dass ich nie verstanden habe, warum sie mich wählt. Blabliblub. Aber ich leide und ich leide sehr. Und da ihr der Podcast seid, den ich höre und bei dem ich irgendwie glaube, dass sie hilfreiche Tipps und Erfahrungsberichte mit mir teilen können und mir helfen können. Wann hattet ihr Liebeskummer und was habt ihr denn gemacht? Mir fehlt durch Corona einfach auch Ablenkung. Und was war der krasseste Liebeskummer, den man spüren kann oder ihr je gespürt habt? Ich brauche jemanden, der einfach sagt, es wird besser, bei mir war es so und so. Also hoffe ich, ihr habt was für mich. Danke für den tollen Podcast und mein Lieblingspodcast. Wünsche euch einen schönen Tag, Leben, Woche. Und Grüße an die Zuhörer. Grüße an meine beste Freundin, die auch gerade hilft, Michelle. Grüße an Michelle.
Das ist so eine liebe Mail. Erstmal vielen, vielen Dank dafür. Vor allem, dass wir auch dein Lieblingspodcast sind. Das ist einfach voll krass.
Ja.
Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, dass es hier aktuell sowieso noch mal viel schlimmer ist, wenn du dich jetzt trennst und du bist komplett alleine mit deinen Gedanken. Das ist, oh mein Gott.
Du kannst ja auch irgendwie nicht mal sagen, yo, alle, weiß ich nicht, meine Freundesgruppe von, drei Leuten oder sowas, kommt mal rüber und wir spielen Spiele oder was weiß ich, ihr lenkt mich ab.
Aber ganz ehrlich, sorry, ich würde da trotzdem mich mit jemandem treffen. Also es
ja, mit einer ja Person darf man Personen ja auch sein.
Aber man kann ja zu seiner Mutter fahren oder zu seiner besten Freundin und dann einfach drüber reden oder zu seinem besten Freund. Also ich würde da, ich bräuchte auf jeden Fall jemanden, der mich in den Arm nimmt. Oh mein Gott, es ist, ja. Ich muss das gerade noch ordnen.
Ich glaube, es ist besonders auch extrem schlimm, wenn man mit der Person zusammenlebt.
Oh ja.
Das, ich glaube, das ist sowieso, das ich ist nochmal ein ganz anderes Level.
Schon oft drüber nachgedacht, weil, also ich bin halt so ein Mensch, meine größte Angst ist, von Menschen, die ich liebe, verlassen zu werden. Entweder diese sterben oder sie verlassen mich halt im Sinne von Freundschaft beendet, Beziehung beendet. Deswegen habe ich schon sehr oft drüber nachgedacht, was wäre, wenn Luca und ich nicht mehr zusammen wären. Auch wenn es überhaupt keinen Grund dafür gibt. Ja, mein Gehirn ist einfach scheiße. So. Und dann ist es so eine Down-Spirale und dann habe ich gedacht, ja scheiße, wir wohnen hier, wir haben zwei Katzen, wir haben ein Auto. Also das sind zwar alles so die Punkte, an die man eigentlich als letztes denkt, weil erstmal ist man einfach am Boden zerstört, aber wenn du halt zusammen wohnst.
Das zieht so viel nach sich, das ist nicht so mal eben, wir treffen uns einfach nicht mehr, sondern es ist, man muss erstens extrem viel klären und das ist ja auch mit Ehen und so, deswegen ist es ja auch die Motivation, da dann an einer Beziehung zu arbeiten, ist ja nochmal wesentlich stärker, weil man mehr zu verlieren hat, weil man weiß, man muss auch, das zieht extrem viel nach sich und man versucht trotzdem noch die Beziehung zu retten. Ich glaube deswegen gerade diese Beziehung von Leuten, die entweder noch nicht so lange zusammen sind oder nicht zusammen leben, dass die gefährdeter sind und dass die Leute sich da schneller trennen, auch wenn es vielleicht eine Problematik wäre, die man hätte beheben können.
Ich glaube jetzt die E-Mail-Schreiberin, so wie das klingt, die war aber nicht mit ihrer Freundin zusammengewohnt. Aber ich habe ein Video gesehen vor ein paar Tagen von Ella DeBee. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das ist eine YouTuberin. Die verfolge ich jetzt seit vielen Jahren immer mal so, halt nebenbei shoppen mal so Videos, weil ich die immer sehr schön beruhigend finde und sie so sehr viel organisatorischen Kram macht. Und vor 2 Jahren haben sie und ihr Mann geheiratet und die haben auch zusammen einen Sohn. Der ist jetzt, glaube ich, 1 oder auch 2 geworden. Und jetzt kam vor kurzem das Video raus, wo ist eigentlich Freund Fritz? Also so hat sie ihren Mann immer genannt. Mhm. Und ich finde das so, ich fand das Video so gut, weil es einfach zeigt, du kannst noch so verliebt sein. Wenn beide sich entscheiden, wir machen uns nicht glücklich. Und die haben sich halt wirklich, das ist schon immer gesagt, auch bei der Hochzeit, hey, wenn wir uns irgendwann nicht mehr glücklich machen, dann trennen wir uns. Und das haben sie gemacht. Und ich finde das einen so starken Schritt, weil gerade wenn du ein Kind hast und so lange schon zusammen warst, die waren 15 Jahre oder so zusammen, Gott, krass. Dann zu erkennen, es passt nicht, ist noch mal krasser. Also ich weiß, wahrscheinlich die E-Mail-Schreiberin jetzt mit 21, ich glaube nicht, dass ihr jetzt verheiratet wart. Das hättest du, glaube ich, auch geschrieben.
Und schon seit 15 Jahren zusammen, dann wäre es sehr krass gewesen.
Aber ich glaube, dieses Video könnte dir halt trotzdem helfen. Schau es dir mal an. Ich fand, Ella hat da super reflektiert drüber gesprochen. Und
schick mir mal den Link, den mache ich dann in die Beschreibung.
Ja, kann ich machen. Ich meine, das ist halt wirklich so eine andere Perspektive. Die haben sich, glaube ich, schon im Sommer getrennt, aber trotzdem haben die jetzt bis Dezember zusammen gewohnt, weil der Mann halt noch eine Wohnung suchen musste, weil er natürlich durch das Kind auch in der Nähe wohnen bleiben wollte. Mhm. Und das sind halt dann so ganz viele andere Dinge, die noch dazukommen. Aber da ist auch dieses, wenn du dich getrennt hast, also ich glaube, die E-Mail-Schreiberin hat sich ja getrennt, dann hatte das ja auch einen Grund.
Und ja, das ist auch das, was ich sagen würde, letztendlich. Das Problem ist halt auch, im Nachhinein kriegt man so eine rosarote Brille, die man am Anfang hatte. Wenn man sich getrennt hat, kriegt man diese rosarote Brille des, aber es war doch eigentlich gar nicht so unschön. Also eigentlich, wieso eigentlich? Also man hätte doch zusammenbleiben können. Also das war doch schön, das war doch toll, das war doch toll. Aber letztendlich trennt man sich ja auch meistens nicht so von jetzt auf gleich. Sondern meistens ist es ein Prozess, der ziemlich lange, über einige Monate tatsächlich auch schon im Kopf rumort. Und man überlegt schon, und die Person, die sich trennt, das hatten wir auch schon mal besprochen, glaube ich, die Person, die sich trennt, ist meistens schon viel länger von der anderen Person getrennt als die andere Person. Fall. Weil sie sich viel länger damit auseinandersetzt. Für die andere Person kommt es meistens wesentlich plötzlicher. Und das heißt, wenn man sich selbst trennt, man hat einen Grund und man macht es auch nicht einfach so und man überlegt lange und man überlegt wirklich. Und wenn dieser Gedanke aber einfach nicht geht und das Gefühl, man muss es beenden, einfach nicht geht, dann hat das schon einen Grund. Und ich glaube, das muss man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen, von wegen, es hatte einen Grund. Und egal, wie wunderschön ich mir jetzt auch alles in der Vergangenheit ausmale und sage, wie toll doch eigentlich alles war, habe ich mich ja trotzdem getrennt und ich hatte ja den Drang, mich zu trennen. Und das hatte ja einen Grund. Und ich glaube, dass es wichtig ist, sich das immer wieder vor Augen zu halten. Gerade wenn man dann anfängt, wenn man zum Beispiel vielleicht jetzt irgendwie längere Zeit niemanden Neues findet oder sowas, dann geht das immer weiter und dann kommt die rosarote Brille, die einem so viel Bullshit erzählt, wie toll das eigentlich war. Aber es ist einfach nur, weil man dann jemanden vermisst an seiner Seite und nicht unbedingt die Person selbst. Und häufig ist es so, wenn man jemand anderes findet, den man total toll findet, dass man gar nicht mehr an die andere Person oder sehr, sehr selten an die andere Person denkt. Weil es ging eigentlich meistens nur darum, dass man das Gefühl vermisst, jemanden bei sich zu haben und nicht unbedingt immer die Person selbst, besonders wenn es dann schon länger her ist.
Ja, also tatsächlich beginnt mein drittes Buch mit einer Trennung, mit einer nach 3 Jahren Beziehung, mit einer Trennung. Und ich würde so gerne gerade den Anfang vorlesen, weil es so perfekt diese Stimmung zusammenfasst. Aber ich habe letztens schon gesagt bekommen, dass ich jetzt auch auf Patreon keine Titel und Cover mehr posten darf vorab, weil es der Verlag nicht möchte. Deswegen habe ich Angst, quasi das hier vorzulesen. Aber es würde so gut passen. So, ja, weil es halt einfach vielleicht kann ich hier so einen Satz raussuchen. allein schon dieses: Ich sitze auf unserem Bett und starre auf den offenen Koffer vor mir. In Gedanken korrigiere ich mich. Es ist nicht mehr unser Bett.
Mm.
So.
Ja.
Ja, es ist. Okay, ich lese noch 2 Sätze. Da war kein Geschrei. Da war kein Geschrei, keine Explosion. Nur ganz leise Töne, wie Wassertropfen auf feuchter Erde. Ja. Also, weil halt auch, weil man irgendwie in Büchern kommen Trennungen oft so, man schreit sich gegenseitig an, es gibt einen großen Streit, einer geht fremd, eine geht fremd. Das muss nicht mal daran liegen. Es kann einfach sein, dass man halt merkt, es passt nicht mehr. Und ich kann dir jetzt nicht sagen, ich hatte sowas schon, weil du dir auch gewünscht hast, dass wir dir sagen können, es wird besser. Ich hatte noch nie so eine Trennung, worüber ich auch sehr dankbar bin. Aber es wird trotzdem besser, auf jeden Fall. Das weiß ich auch, obwohl ich das noch nicht hatte. Weil es auch andere Arten von Trennungen gibt oder von Sachen, die enden und dann kommt immer wieder was Neues. Das kann man auf so viele Arten, also auf so viele Sachen des Lebens übertragen.
Ja, ich meine, ich hatte mich ja getrennt aus ähnlichen Gründen, wie du dich getrennt hast. Sprich, es ist ein ähnlicher Gedanke und glaub mir, es wird besser. Und es ist einfach wichtig zu sehen, dass man diese Entscheidung eben auch für sich getroffen hat. Und man hat die Entscheidung, klar, man leidet jetzt darunter, weil man hat diese Entscheidung getroffen und denkt sich so, Mann, wieso habe ich das gemacht? Aber man hat das für sich gemacht und das hatte einen Grund, wieso man das für sich gemacht hat. Und einfach, wie sehr man auch von solchen Erfahrungen wächst und wie sehr man daraus lernt, das ist mit nichts zu vergleichen. Und deswegen ist es super wichtig, das auch mal in irgendeiner Form erlebt zu haben, zumindest in irgendeiner Form. So zum Beispiel, wie Alicia ja eher Rejection erlebt hat in dem Sinne oder eher, dass Leute es nicht erwidert haben, dass sie verliebt war. Sowas zu erleben ist auch mal wichtig, einfach um ein Gefühl auch für sich selbst zu bekommen, ein Gefühl dafür, wann sind meine Gefühle echt, wann fühle ich was und wie fühle ich was. Und was ich dir auf jeden Fall empfehlen würde, ist, lehn dich auch gerne komplett in deine Gefühle rein. Also leb die aus, spür die. Weil so viele Leute, die schieben Gefühle immer nach sonst wo und da bleiben die dann. Nein, leb sie aus, spür sie. Jetzt hast du auch die Zeit während Corona, du musst dich nicht verstellen in der Schule oder du musst dich nicht verstellen in der Uni oder du musst dich nicht verstellen bei der Arbeit oder bei der Ausbildung, sondern du bist einfach zu Hause und kannst dann auch mal weinen und es einfach komplett rauslassen und das richtig fühlen. Und meistens ist es dann viel schneller, viel besser, weil man sich drum gekümmert hat. Das ist wie eine Krankheit. Wenn man die einfach, wenn man sich einfach mal drum kümmert und die einfach mal behandelt, dann ist gut, anstatt wenn man sie immer weiter rauszögert. Und ich glaube, deswegen
ist es. Oder wenn man so tut, als wäre gar nichts. Also das kann ich auch sehr gut vor Freunden, Freundinnen so sagen, ja, alles bestens, obwohl ich eigentlich gerade wirklich innerlich ein Wrack bin. Mhm. Und da vielleicht einfach mal zu sich zu stehen, hey, mir geht's gerade scheiße und das ist total okay, das anderen mitzuteilen. Das ist total okay, anderen zu sagen, ich brauche Hilfe, ich brauche jemanden, der mich in den Arm nimmt, der mit mir mal spricht. Weil man, also wenn ich das jetzt überlege, Luca ist auch mein bester Freund und mit ihm teile ich alles. Und wenn ich jetzt, wenn wir nicht mehr wären, gäbe es so viele Themen, die ich nicht mehr mit ihm besprechen könnte. Und die bespreche ich aber auch nicht mit meinen Freunden eigentlich. Vielleicht müsste ich dann dazu übergehen, das mit jemandem zu machen, mit dem ich eben nicht zusammen bin. Mhm. Weil sonst fehlt einfach voll viel. Und ja, es ist schwierig. Aber das hat Leonie ja eben auch gesagt. Also ich hatte noch nie so eine Trennung. Aber es ist, ja, ich glaube, man kann das wirklich nicht vergleichen, wenn man in eine Person verliebt war und dann halt irgendwann nicht mehr verliebt war. Das ist ja eher so ein schleichender Prozess. Das hört dann irgendwann auf, zum Glück. Also da gibt es nicht so diesen Cut von wegen, jetzt ist die Person nicht mehr in deinem Leben. Und dann ist es auch nicht so hart, weil man mit dieser Person ja nicht so viel geteilt hat. Wenn man, sag ich mal, unerwidert in jemanden verliebt war, dann ist ja nur von der einen Seite was. Dann hat man nicht diese, also da fehlt einfach viel zu einer richtigen Beziehung, würde ich sagen. Und
ja, es ist einfach, ich verstehe dieses Gefühl, dass man hat nicht mehr diese guten Morgennachrichten, die man sich immer geschrieben hat, man hat nicht mehr diese guten Nachtnachrichten, die man sich immer geschrieben hat. Und das ist einfach so von einem auf den anderen Tag weg. Aber es ist
dann
nicht
bitte
unbedingt
deine beste Freundin zu dir zu schreiben.
Schlimm, guten genau. Morgen. Es ist dann entweder so oder, weiß ich nicht, ein Geschwister, ein Schwächen ist im Deutschen, weißt du, im Englischen sagst du Sibling, im Deutschen sagst du Geschwisterchen. Das ist immer so sehr verniedlicht. Oder irgendeine Person, die dir einfach nahesteht. Oder schreib sie dir selbst in deinen eigenen WhatsApp-Chat. Du kannst alle Nachrichten, die du deiner Ex schreiben würdest, einfach dir selbst in deinem eigenen WhatsApp-Chat schreiben.
Hat man einen eigenen WhatsApp-Chat? Das wusste ich gar
nicht. Ja, du kannst dir selbst schreiben. Und eine Freundin von mir hat gesagt, sie schickt sich selbst Sprachmemos, wenn es ihr scheiße geht. Mit Sachen, mit denen sie niemanden sonst eigentlich belasten will, weil sie unnötig sind. Niemand kann ihr helfen. Und sie schickt sich selbst Sprachmemos, weil sie einfach hilft, es loszuwerden. Und deswegen kannst du auch gerne in deinen eigenen WhatsApp-Chat dir schreiben, all das, was du ihr am liebsten schreiben würdest, all die, ich vermisse dich, all die, was weiß ich, einfach, um es loszuwerden, um es rauszulassen, aber um nicht wirklich dann am Ende wieder irgendwo in irgendwas drin zu landen, was so halb Beziehung ist, halb nicht, halb das, halb das. Vielleicht hilft es ja.
Ja, okay, wie kommen wir jetzt von diesem sehr traurigen Thema rüber zur Moral? Ich glaube,
soll ich die Bedeutung im Duden
Du liest vorlesen? Die Bedeutung vor und ich fange dann an. Wir haben nämlich 7 moralische Dilemmata, die wir dann mal gucken, ob wir alle 7 durchgehen. Ich schaue mir die mal an, aber das erste ist schon ganz lustig.
Es gibt 4 Bedeutungen. Soll ich alle 4 vorlesen?
Ich weiß ja nicht, wie lange das ist, wie viel Text.
Nee, ist nicht so lang. Also die erste ist das längste. Ja. Gesamtheit von ethisch-sittlichen Normen, Grundsätzen, Werten, die das zwischenmenschliche Verhalten einer Gesellschaft regulieren, die von ihr als verbindlich akzeptiert werden. B. Sittliches Empfinden, Verhalten eines Einzelnen, einer Gruppe, Sittlichkeit. Jetzt ist 2.
So komisch.
Besonders bei Kant, Lehre vom sittlichen Verhalten des Menschen, Ethik. 3. Bereitschaft, sich einzusetzen, Disziplin, Zucht, gefestigte innere Haltung, Selbstvertrauen. 4. Lehrreiche Nutzanwendung, Lehre, die aus etwas gezogen wird. Die Moral einer Fabel ist da das Beispiel. Stimmt, die Moral der Geschichte, haha.
Ja, das hatten wir tatsächlich in Deutsch, diese Aufgabe, wenn wir dann so eine Kurzgeschichte gelesen haben früher. Was ist die Moral der Geschichte?
Genau.
Auch gerade bei Märchen. Jedes Märchen hat ja eine Moral.
Ja.
Und oh mein Gott, ich muss mich jetzt mal fragen, was ist die Moral hinter meinen Büchern? Packe ich
was
da eine
ist die Moral
rein?
Der Geschichte? Bestimmt, überall ist eine Moral drin. Und
ist
bei
es
dem
nicht
dritten
auch
mit
Lied?
Dem.
Gibt es nicht so ein Lied? Und die Moral von der Geschichte? Mit dem Affen.
Doch, kann sein.
Mit der Kokosnuss. Das ist.
Was? Oh, wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut?
Kommt das da nicht vor?
Ich glaube
nee. Oh, vielleicht merkt es nicht. Ich mache gerade so 2 Dinge, die komplett nichts miteinander zu tun haben. Egal.
Genau, bei dem Bereitschaft, sich einzusetzen, steht noch als Beispiel, die Moral der Mannschaft ist gut, jemandes Moral stärken.
Oh, stimmt, in so Teamdynamiken ist es ja auch.
Und
immer
dann
ganz
kommt
wichtig.
Noch das ganze Thema doppelte Moral. Wie lang soll dieser Podcast werden? 5 Jahre?
Ja. Also, wir werden hier nicht darüber reden, wie Kant oder so, Leute, keine Angst. Ich
nee, aber doppelte Moral finde ich schon, also Doppelmoral finde ich schon, das ist schon
ja,
ein wichtiges Thema.
Wir können ja einfach so 3 von diesen Dilemma-Beispielen durchgehen und dann zur Doppelmoral gehen oder so.
Ja, mach einfach mal, wir gucken, was passiert.
Ja, also ich lese das erste vor. Das nennt sich das Gleisarbeiter-Dilemma. Dieses berühmte Gedankenexperiment der britischen Philosophin Philippa Foot ist wie folgt angelegt. Sie heißt ernsthaft Foot mit Nachnamen. Oh mein Gott. Okay, ja, jetzt habe ich wieder so einen Lachanfall. Ich habe Tränen in den Augen nur wegen dem Nachnamen. Oh, sie tut mir leid, ich will mich nicht immer so lustig machen. Okay, ein außer Kontrolle geratenes Tram rast die Gleise hinunter.
Das Tram?
Also ein, ist das ja, nicht das
die Tram.
Die,
sag einfach Straßenbahn.
Tram.
Eine aus.
Straßenbahn. Weiter unten arbeiten 5 Gleisarbeiter. Die durch das Tram. mein Gott! Mein Gehirn kriegt es nicht auf die Reihe, während des Lesens das Pronomen zu ändern. Ist es ein Pronomen? Nein. Das,
doch.
Was ist denn der,
nein.
Die das?
Artikel.
Ist so, nein, Artikel. Die
oh mein
durch.
Gott.
dir?
Ich habe gerade die Duden-Website auf, die hat mich gerade hart ins Gesicht geschlagen dafür, ey.
Heißt es, du hast du jetzt nachgeschaut, ob es die Tram oder
Nein,
das Tram heißt?
Nein, für das Ding mit Pronomen und Artikel.
Ach so, okay. Also die durch die Tram getötet werden, wenn es nicht durch eine Weiche, die sich oberhalb der Arbeiter befindet, auf ein anderes Gleis umgeleitet wird. Auf dem anderen Gleis befindet sich jedoch ebenfalls ein Arbeiter. Du stehst bei der Weiche und musst entscheiden, auf welches Gleis die Tram rollt. Naja, okay, in dem Fall ist es wirklich einfach, wenn es 5 Arbeiter oder ein Arbeiter ist.
Ja, oder vielleicht kann man dem Arbeiter noch irgendwie sagen, spring runter. Vielleicht hat er nur die Möglichkeit, runterzuspringen. Und da vielleicht besser aufzukommen, als wenn er volle Wucht mit einer fucking Bahn in die Fresse fährt.
Man kann die von unten
den auffangen oder was weiß ich.
Man kann hier abstimmen. Man kann sagen, die Weiche umstellen, die Weiche nicht umstellen oder ich weiß nicht. Wie würden wir uns
ich spring einfach runter.
Ich mache jetzt die Weiche umstellen. Ja. Also das ist ja meine eigene Ding, ja. So Abstimmung. So ja, 70% ja. Würden das machen.
Das macht auch überhaupt keinen Sinn anders, weil why?
Okay. Oh mein Gott, jetzt ist hier ein Meme von, oh mein Gott, wie heißen diese gelben Männchen? Simpsons.
Wieso meint sie gerade Simpsons mit gelben Männchen?
Die sind nur gelb, wusstest du das? Weil der Zeichner nur einen gelben Stift dabei hatte.
Nee, wegen des Seppen.
Wegen dem Seppen?
Er wollte, also dass, wenn man durch den Fernseher durchskippt die ganze Zeit, der wollte eine Show machen, die raussticht. Aber nichts hat rausgestochen. Und zu der Zeit war Seppen extrem beliebt und neu, sodass man einfach so schnell durchseppen kann. Man hatte so viele Sender auf einmal. Und deswegen hat er sich dafür entschieden, die gelb zu machen, weil er gesagt hat, das ist so fucking auffällig. Wenn die durchseppen, sticht einem das Gelb so ins Auge, dass man sagt, ich muss da anhalten, was ist das? Und
aber ich habe irgendwo mal gelesen, oder vielleicht ist es das Emoji-Symbol, dass irgendwas gelb ist, weil die Person nur einen gelben Stift dabei hatte.
Wahrscheinlich das Emoji-Symbol, ja. Weil das mit dem Seppen weiß ich sicher. Ich bin ein Simpsons
Kenner. Ich bin kein Simpsons-Fan, also Kenner. Nummer 2 heißt das Dicker-Mann-Dilemma. Flanders pushes the fat man. Steht hier noch dabei, ist das ein sehr schönes Bild. Die Seite heißt übrigens Watson, also das ist bei watson.ch, falls ihr euch das auch mal anschauen wollt.
Schweiz.
Soll Flanders den dicken Mann von der Brücke stoßen? Dies ist eine Variante des Gleisarbeiter-Dilemmas, die von der amerikanischen Philosophin Judith J. Thompson, also nicht mehr Furcht, eine außer Kontrolle geratene Lore. Was ist denn eine Lore? Können die sich?
Eine Lore, okay. Eine Lore ist ein mit der Hand betriebenes Schienenfahrzeug, das man so hoch und runter, das in diesen ganzen Comic-Sendungen. In diesen ganzen Comic-Sendungen, so in der so Wilder Westen und so.
Okay, ihr stellt euch einfach irgendwas vor, was da auf die zurast, rast die Gleise hinunter auf eine Gruppe von 5 Gleisarbeitern zu, die alle umkommen werden, wenn die Lore nicht gestoppt wird. Du gehst gerade über eine Fußgängerbrücke, die zwischen der herannahenden Lore und den Arbeitern die Gleise überquert. Neben dir auf der Brücke steht ein großer, korpulenter Mann. Die einzige Möglichkeit, die Arbeiter zu retten, besteht darin, den dicken Mann von der Brücke zu stoßen, damit sein Körper auf den Gleisen die Lore stoppt. Dies wird jedoch seinen Tod verursachen. What the fuck?
Nein!
Also, als ob man selbst einen Mord begeht.
Ja,
okay,
ich begebe,
das andere
das
war auch
ja
ein Mord begehen.
Nee, aber nein, das andere ist, die beiden würden sterben. Das andere ist, either one würde sterben eigentlich. Ja, okay, du bringst ihn schon ein bisschen um. Aber das ist ja noch mehr Mord. Du schubst den wo runter?
Ja.
Um zu sagen, um zu hoffen, dass sein Körper das was? Nein.
Nein. Also, ich mach nicht, okay, den dicken Mann nicht von der Brücke stoßen.
Nein!
Das haben 62% der Menschen auch gemacht. 25% würden ihn stoßen.
Und der Rest ist so, keine Ahnung.
Ich weiß nicht, genau. In beiden Varianten steht ein Leben gegen 5. Es gibt jedoch einen feinen, aber entscheidenden Unterschied. In der ersten Variante nimmt man den Tod eines Menschen in Kauf, um 5 Menschen zu retten. In der zweiten dient ein Mensch als Mittel zum Zweck. Tatsächlich würden die meisten befragten Leute im ersten Dilemma die Weiche umstellen, im zweiten aber den dicken Mann nicht von der Brücke stoßen. Also wir sind wie die meisten Menschen.
Sehr gut.
Wie problematisch die Variante ist, wird vielleicht in einem ähnlich gelagerten Gedankenexperiment deutlich. Das Chirurgendilemma. Was soll der Chirurg tun? Ein Chirurg hat 5 Patienten. Sie alle werden bald sterben, wenn sie nicht ein Spenderorgan erhalten. Jeder von ihnen ein anderes. Leider ist keines der benötigten Organe verfügbar. Da will es der Zufall, dass ein junger, gesunder Tourist eine kleine Verletzung behandeln lassen will. Der Chirurg stellt fest, dass die Organe des Mannes genau zu den 5 todkranken Patienten passen.
Nein!
Zudem kennt hier niemand den Touristen, sodass niemand den Chirurgen verdächtigen würde. Oh mein Gott. Wenn der Mann verschwände, soll der Chirurg nun den Touristen als unfreiwilligen Organspender benutzen und mit dessen Organen die 5 Patienten retten? Nein. Oh mein Gott. Absolut nein.
Was? Nein! Wer würde denn da also, ja sagen?
Okay, warte. Ich sage dir, nur 6% haben ja gedrückt.
Ja, das ist auch ganz komische 6%. Wer würde denn sagen, ja, nimm einfach einen random Dude von der Straße, schneid den auf und nimm all seine Organe. Ja, cool, du rettest damit 5 Leute, aber nein.
Nein.
Ich habe so gedacht, wenn jetzt so, wer ein junger Mann wurde, angefahren, aber er hatte nur eine Kopfverletzung und all seine Organe, aber er hat keinen Organspendeausweis und hat nicht offiziell gesagt, dass er das okay findet, dass ich da vielleicht denke, okay, I guess, ja, okay, wenn er sowieso gehirntot wäre.
Aber ich finde es interessant, weil ich überlege gerade, wenn diese 5 Menschen wären, die ich liebe. Weißt du, wenn du nochmal einen emotionalen Punkt hast.
Nein, zu diesen, ich ja, nehme keinen Menschen als Auswechselteil-Dings, einen random Menschen. Das ist dann
Nein, ich könnte das auch nicht, dann kannst du halt nie glücklich sein, weißt du? Also wenn du dann weißt, nur deswegen hat diese Person überlebt.
Okay, und hier ist ein Organ von jemandem, den ich habe umbringen lassen, einfach nur um dich zu retten, der überhaupt nichts davon wusste. Der eigentlich nur einen Kratzer an der Schulter hatte.
Das nächste Gedankenexperiment ist Sophies Entscheidung. Sophie kommt mit ihren beiden Kindern, einem Jungen und einem Mädchen, ins Konzentrationslager. Ein sadistischer Aufseher sagt ihr, sie dürfe ein Kind behalten, müsse aber selbst entscheiden, welches von beiden. Sophie muss damit rechnen, beide Kinder zu verlieren, wenn sie keine Wahl trifft. Oh mein Gott. Wieso soll sie sich entscheiden? Oh mein Gott. Also ich würde mich entscheiden, wenn ich weiß, dass ich sonst beide Kinder verliere. Also das, weil ja, dann lieber aber eins statt keins.
Dann würde ich dann das Kind nehmen, das ist mir egal, ob Junge oder Mädchen, dann würde ich das Kind nehmen, bei dem ich das Gefühl habe, es würde am ehesten im Konzentrationslager überleben. Im Sinne von, das ist, hat vielleicht mehr Körperfett oder
ja,
so.
Ja, aber das steht hier das nicht.
Ich weiß, aber ich meine, das wäre mein Gedanke. Okay, es hat mehr Körperfett, das heißt, es kann eher überleben. Weil es nicht so schnell verhungert oder I guess, oder ist es mental stärker?
Ich glaube, ich würde tatsächlich das Mädchen behalten, weil wurden nicht mehr Männer umgebracht, weil es zu viele, weil die Frauen für irgendwas benötigt wurden. Ich weiß es gerade nicht mehr. Mein erster Impuls war nämlich Mädchen und ich weiß überhaupt nicht, warum. Also das war wirklich in mir drin, das war kein, da habe ich, mein Gehirn war noch nicht an. Aber es ist, ich meine, auch da, du weißt ja nicht, ob dein Kind trans ist, so. Weißt du? Oder, ja, das ist natürlich hier jetzt nicht mitgedacht, das ist jetzt nur schwarz und weiß. Aber ich drücke jetzt für mich, sie soll das Mädchen behalten. Du würdest wahrscheinlich auf, ich weiß es nicht, drücken, oder?
Ja, also wenn, dann würde ich, ich müsste halt auch wissen, wie die Umstände so wirklich da genau sind. Weil ansonsten könnte man halt auch sagen, irgendwie, vielleicht ist ein Junge, der halt biologisch, körperlich stärker ist, mehr Muskelmasse hat, sich besser verteidigen und vielleicht besser überleben oder durch die mehreren Muskeln wird ihm nicht so schnell kalt, er erfriert nicht so schnell oder was weiß ich, weißt du, was ich meine?
Das ist aus einem Film mit Meryl Streep, gibt es das wirklich? Der nennt sich Sophies Entscheidung, vielleicht musste sie das da wirklich machen.
Gott!
Oh krass, oh mein Gott, jetzt will ich ihn irgendwie schauen, aber nein, irgendwie auch nicht, weil ich weiß, er wird mich runterziehen.
Das heißt nicht aus.
Es ist ganz interessant, tatsächlich haben 46% sich nicht entschieden und nur 18% das Mädchen, 11% den Jungen und 24% wussten es nicht. Also man sieht schon, die waren sehr gespaltener Meinung, aber fast die Hälfte würde sich nicht entscheiden und in Kauf nehmen, dass beide Kinder sterben.
Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das nicht vielleicht auch machen würde. Also, weil das Problem ist halt, dass beide lebendig sind, as weird as it sounds, beide sind da. Das heißt, beide kriegen mit, dass ich mich bewusst gegen ein Kind entscheide. So. Oh Gott, das heißt, das eine Kind kriegt absoluten Superior-Komplex oder ist halt einfach super dankbar, ist ja auch okay, aber das andere Kind kriegt mit, wie ich bewusst sage, ich nehme nicht dich. Weil das Kind hört, das für das Kind, das nicht gewählt wird, hört sich nicht an wie, ja, meine Mami hat meinen Bruder genommen, weil der stärker ist, sondern meine Mami hat mich nicht genommen. Und das ist
wir schauen gerade Snowpiercer und da hat auch die Mutter ihr Kind zurückgelassen und sich selbst gerettet auf so einen Zug, der eben erbaut wurde, weil es so richtig, richtig kalt wird auf der Erde und du kannst nirgendwo mehr leben, außer in diesem Zug, der auch immer in Bewegung bleiben muss. Und jetzt in der zweiten Staffel kommt halt, also es ist nicht wirklich ein Spoiler, sondern es, ich sage einfach nur so, sie wird sehr damit konfrontiert, was sie dieser Tochter angetan hat. Und das finde ich sehr spannend. Also wir haben die zweite Staffel noch nicht geschaut, aber ich habe mich dann auch gefragt, wie würde ich reagieren, so, wenn meine Mutter mich einfach so zum Sterben zurückgelassen hat.
Ja, es ist halt.
Aber sie bereut es auch auf jeden Fall. Also sie bereut es die ganze Zeit und hat überall Bilder von ihrer Tochter und so, aber. Ja.
Es ist halt eine schwierige Situation, weil.
Ja, es ist eine moralische Frage. Das ist ja das Schwierige.
Ja, das ist ja auch immer das mit Kinder zur Adoption freigeben, wenn man merkt, man kann sie nicht ernähren oder sowas. In der Hoffnung, dass sie ein besseres Leben kriegen. Ja, das finde ich aber ganz ehrlich, das finde ich gut. Ja, ich auch.
Gut, wenn Menschen
in der Hoffnung, dass sie ein besseres Leben kriegen. Aber das Problem ist, dass sie ja teilweise nicht unbedingt ein besseres Leben kriegen. Und die, gerade wenn man Julia Leischig sucht, guckt, weiß man, dass sich eigentlich fast jede Mutter, die ihr Kind weggegeben hat, so abartig unendlich kranke Vorwürfe macht, jeden Tag, weil sie halt eben auch nicht wissen, wie es dem Kind am Ende in der Familie geht, in die sie gekommen sind. Und teilweise sind sie halt auch in ganz, ganz, ganz furchtbare, ganz, ganz, ganz schlimme Adoptivfamilien gekommen. Und dann fühlst du dich halt super scheiße, wenn du gesagt hast, gut, ich habe das Kind gehen lassen, in der Hoffnung, dass es dem Kind dann besser geht und es ging dem Kind dann einfach schlechter, als es wahrscheinlich bei dir gewesen wäre. Ja. Es ist hart.
Ich mach das nächste, okay?
Ja.
Das heißt, das Terroristendilemma. Foltern, um Leben zu retten. Ein Terrorist hat an mehreren belebten Stellen der Stadt Bomben mit Zeitzündern gelegt und ist von der Polizei verhaftet worden, bevor die Sprengsätze detonieren. Der Mann schweigt jedoch eisern und will nicht verraten, wo er die Bomben platziert hat. Sollen die Verhörspezialisten den Mann nun foltern, um die Informationen noch rechtzeitig aus ihm herauszuholen und so das Leben von Dutzenden Unschuldigen zu retten? Falls ja, wäre es auch gerechtfertigt, die unschuldige Frau des Terroristen zu foltern, falls dieser trotz der Folter nichts sagen will?
Oh. Folter, so schlimm.
Aber hier steht jetzt nur, sollen die Verhörspezialisten den Verdächtigen foltern? Nicht
ja,
mit
das
der Frau.
Wahrscheinlich.
Ach, doch,
ah,
unten drunter ist dann die Frau. Ah, es sind zwei Fragen. Also erstmal sollen die Verhörspezialisten den Verdächtigen foltern. Eigentlich voll krass, nur dass es in jeder Serie so voll alltäglich ist, dass die da Leute foltern. Also auch so in der Polizei manchmal. Es ist ja schon eine Art von Folter, wenn du Menschen physisch angreifst, aber auch psychisch. So. Also es gibt ja auch psychische Folter.
Ja, klar.
Ich finde schon, dass
Solitary
es so,
Confinement, das ist die schlimmste psychische Folter.
Also
ich tendiere sehr stark zu ja, aber das Problem ist, dass Folter halt echt furchtbar ist. Man muss halt wissen, was für eine Art Folter. Ich hoffe, sie schneiden ihm nicht die Zunge ab. Ich
nämlich also wenn es Verhörspezialisten sind, werden die ja schon ihre Mechanismen haben, die es halt schnell dazu bringen, dass er antwortet, hoffe ich. Also ich könnte es nicht selbst machen.
Ja, und auch wenn ich meine, come on, das ist ein bisschen wie Todesstrafe, ne? Ein Leben für viele.
Ja.
Also gerade wenn es jetzt bei Todesstrafe um Serienmörder geht oder sowas.
Naja, aber bei Todesstrafe, die Menschen sitzen so oder so im Gefängnis und kommen
ja,
da
es
auch
gibt,
eigentlich
es gibt
nie wieder raus.
Ein Punkt, bei dem ich dir sagen kann, ein Menschen, der die Todesstrafe bekommen hat, bei dem ich sehr dafür bin, dass er die Todesstrafe bekommen hat, aber das erkläre ich dir dann gleich.
Okay, wenn wir dazu kommen. Okay, also soll ich erstmal sollen die Verhörspezialisten den Verdächtigen foltern auf Ja drücken?
Ja.
Ja, würde ich nämlich auch machen. Ich glaube, das machen da auch noch einige. 66%, 28% sagen Nein, 5% wissen es nicht. Und jetzt die unschuldige Frau. Auf jeden Fall nein.
Ich meine, echt? Ich weiß es nicht. Wenn er halt nicht antwortet, das ist ja dann total sinnfrei.
Ja, aber was kann die Frau dafür, dass sie mit so einem Arsch verheiratet ist? Vielleicht
ja, aber sie
will
weiß
sie
die
ja
Antwort.
Nicht.
Nee, es geht ja nicht darum, dass sie einfach foltern aus Jux und Dollerei. So.
Nee, sie foltern sie, damit er antwortet. Ich glaube nicht, dass sie es weiß. Sie foltern sie, um ihn damit zu erpressen. Weil es ist ja oft so, dass Leute selbst die Folter ertragen, aber geliebte Personen, die gefoltert werden, dann schlimmer sind. Du dir, ja.
Fuck,
aber
das ist ein bisschen wie bei Sherlock da mit dem
Stimmt. Mhm.
Wo die Frau.
Oh, ich lese mal das, was hier unten drunter steht, weil das ist, da geht es dann noch weiter. Im Jahr 2002 kam es in Frankfurt am Main, also in unserer Stadt, zu einem Fall, der entfernt an das Terroristendilemma erinnert. Ein junger Mann entführte einen 11-jährigen Jungen, um von dessen Eltern ein Lösegeld zu erpressen. Er tötete das Kind und versteckte die Leiche, wurde aber nach der Übergabe des Lösegelds verhaftet. Er informierte die Polizei jedoch nicht darüber, dass der Junge bereits tot war. Die Ermittler gingen deshalb davon aus, dass dieser noch lebte, sich aber in seinem Verlies in Lebensgefahr befand, weil sein Entführer sich nun nicht mehr um ihn kümmern konnte. Darauf drohten die Beamten dem Entführer im Verhör, sie würden ihn durch Gewaltandrohung zum Sprechen bringen. Nach dieser Drohung gab der Entführer seine Tat zu und den Aufenthaltsort der Leiche preis. Der leitende Beamte musste sich später wegen der Gewaltandrohung strafrechtlich verantworten.
Er hat Gewalt angedroht.
Typisch Deutschland.
Oh mein Gott, chillt doch mal eure Vibes, Mann.
Also, dann ist nämlich die Frage hier, war die Drohung mit Gewalt in diesem Fall gerechtfertigt?
Ja.
Finde ich auf jeden Fall. Ja. Definitiv,
also auch,
ja.
Einfach auch aus dem Grund, wie häufig
sagen
man in True Crime-Fällen das Problem hat, dass die Leute einfach nicht die Leichen der Opfer finden, weil die Mörder quasi noch so den letzten kleinen, das letzte bisschen Kontrolle behalten wollen. Und ich weiß, wie schlimm es einfach ist für die Angehörigen, nicht zu wissen, wo die Leiche ihres Geliebten ist. Und ich hasse es halt dann, wenn die Mörder einfach noch 20, 30, 40 Jahre im Gefängnis einfach nicht sagen, wo die verdammte Leiche ist. Das macht mich wahnsinnig. Das ist so einfach die asozialste, ignoranteste Scheiße, die sie machen könnten.
No.
Und deswegen, he deserves it.
Aber wir haben immer noch die Frage, mit sollen die Verhörspezialisten auch die unschuldige Frau des Verdächtigen foltern?
Es kommt bei mir halt immer drauf an, wie schnell reagiert er.
Ja, aber das
und
wir
wie
ja,
sehr liebt er seine Frau. Weißt du, was ich meine? Wie wichtig ist ihm das? Weil die Frage ist halt, wie viel hat er zu verlieren am Ende?
Ich würde trotzdem, also ich könnte es nicht mit mir vereinbaren, eine unschuldige Person, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich könnte das halt nicht. Also in dem Fall sehe ich mich halt als die Person, die das diesen Verhörspezialisten befiehlt. So von wegen, ja, dann foltert eben die unschuldige Frau. Und wahrscheinlich, wenn ich in dieser Situation wäre, ist es nochmal was anderes. Wenn du weißt, okay, da sind mehrere Bomben in der Stadt verteilt, da sterben ganz viele Menschen. Aber in dem Moment sehe ich ja nicht, wie diese Menschen sterben, sondern ich sehe vor mir diese unschuldige Frau. Und ich würde auch sehen, wie sie gefoltert wird.
Ja, es ist sowieso nochmal was ganz anderes, wenn du selbst folterst, als wenn du irgendwie, weiß ich nicht, da oben in deinem Büro sitzt und sagst, ja, macht mal.
Ja.
Das ist dann halt auch nochmal was ganz anderes. Dann hätte ich wahrscheinlich nicht mehr den Blut foltern können, weil ich bin absoluter Pazifist. Ich habe da so ein Problem mit.
Ich mache jetzt einfach, ich weiß es nicht, weil ich wirklich nicht weiß, oh, das wissen nur 4%, nicht 74% würden sie nicht foltern und 21% würden sie foltern.
Das ist aber auch interessant.
Ja.
Weil es trotzdem
ich bin gespannt, ob der Podcast gesperrt wird wegen all diesen Wörtern. Die denken auch, worüber reden die hier?
Nee, Podcasts sind häufig relativ, da darf man ziemlich unzensiert sein.
Okay.
Wir können explicit, man kann ja angeben, dass eine Folge explizit ist. Das können wir vielleicht machen.
Okay, also das vorletzte Dilemma ist das Unfallverursacher-Dilemma. Sollst du der Frau sagen, dass sie nicht schuld am Unfall ist? Du bist in deinem Auto unterwegs zur Arbeit und schaust kurz auf dein Handy, um eine WhatsApp-Nachricht zu lesen. Macht so etwas nie, Leute.
Don't.
Gerade als du deinen Blick wieder auf die Straße richtest, taucht ein Fußgänger vor deinem Wagen auf. Obwohl du sofort auf die Bremse drückst, überfährst du ihn. Weil du brüsk gebremst hast, knallt das hinter dir fahrende Auto in deinen Wagen und es kommt zu einer Karambolage mit mehreren Fahrzeugen. Als du benommen aus dem Auto steigst, siehst du, dass der Fußgänger tot ist. Da kommt eine verstörte, weinende Frau auf dich zu, die aus einem der anderen involvierten Autos gestiegen ist. Sie ist außer sich, weil sie glaubt, dass sie es war, die den Fußgänger überfahren hat. Du weißt, dass dem Unfallverursacher mehrere Jahre Gefängnis drohen. Was tust du?
Niemals würde ich die Frau in... Niemals!
Oh mein Gott. Ja.
Nie! Alter, als ob... Niemals würde ich sagen, die war's. Was?
Ich glaube, ich könnte es allein nicht, weil ich genau wüsste, wie sehr mich das einholen würde. Also, weißt du, diese Schuld.
Der Gedanke, dass da eine Frau jahrelang sitzen muss im Gefängnis und sich selbst und sich sicher ist, dass sie schuld ist und sich selbst hasst, sich am Ende vielleicht, was weiß ich, umbringt oder so, weil sie mit der Schuld nicht leben kann. Und ich bin schuld. Ich bin ja nicht nur am Mord schuld, sondern ich bin ja auch noch schuld an all den schlechten Emotionen, an all dem, was diese Frau fühlt.
Boah, ich würde dieses Schuldgefühl, ich will das echt nicht haben. Oh mein Gott, Leute, deswegen bitte geht nie an euer Handy während die Autofahrt. Bitte geht nicht an euer Handy während die Autofahrt. Ich kann das nur oft genug sagen. Okay, deswegen, also 74% stimmen uns auch zu, die geben auch ihre Schuld zu. 13% lassen die Frau im Glauben und 12% wissen es nicht. Ja,
also die 13%, I don't know if we could be friends.
Okay, Nummer 7, das Robin Hood-Dilemma.
Oh Gott.
Soll man den selbstlosen Bankräuber an die Polizei verraten? Du wirst Zeuge eines Banküberfalls. Du verfolgst den Bankräuber diskret und siehst, wo er wohnt. Weil du ihn eine Weile beschattest, findest du auch heraus, dass er seine Beute nicht für sich selbst behält, sondern zu einem Kinderheim bringt.
Ja.
Deine Nachforschungen zeigen, dass diesem Heim zuvor nur sehr knappe Mittel zur Verfügung standen und die Kinder oft hungern mussten. Mit der Beute des Bankräubers kann die Heimleitung endlich genug Essen einkaufen. Du weißt, dass das Kinderheim das gespendete Geld zurückgeben muss, wenn du den Bankräuber der Polizei meldest. Was tust du?
Ganz sicher nicht den Bankräuber der Polizei melden.
Nö, niemals. Ich behalte mein Wissen für mich.
Das machen auch
79%. Also ich glaube, das ist halt auch so eine Sache, ganz ehrlich, der Bank tut's echt nicht weh.
Ich wollte gerade sagen, er hat ja eine Bank ausgeraubt. Ne? Erstens sind die versichert und zweitens haben die genug. Es ist ja nicht so, dass er irgendwie eine alte Frau auf der Straße überfallen hat und der irgendwie ihr letztes Geld aus der Tasche gezogen hat. Da würde ich, ja, das ist noch mal was anderes. Aber ich finde, bei Banken, come on. Oder weißt du, so eine kleine Boutique von einem Einzelhandelsmenschen, der das komplett alleine macht und damit dann pleite geht, wenn kein Geld mehr da ist oder was weiß ich. Nee.
Aber ihr macht damit ja wirklich, also ich war auch ein großer Fan oder bin ein großer Fan von Robin Hood, weil es einfach, ich stehle von den Reichen und gebe den Armen, ist auf jeden Fall was, was ich auch, ich weiß nicht, ob ich selbst machen könnte, ich hätte zu viel Angst, eingebuchtet zu werden, aber wo ich sagen kann, hier, das finde ich nicht schlimm.
Das kann man, das kann man vertreten quasi, weil man weiß, okay, die Reichen, es ist ja nicht so, dass man die Reichen arm macht. Man macht die Reichen, wenn dann, mittelständig, wenn überhaupt. Und dann macht man die Arme auch
mittelständig. Die haben doch E-Versicherung und kriegen das Geld wieder. Aber die Frage habe ich mir tatsächlich gestellt. Wir schauen aktuell Good Girls und da geht es darum, dass drei Frauen einen Supermarkt ausrauben, weil, also die haben alle Geldprobleme. Die eine hat eine schwerkranke Tochter, die halt nur mit einem Medikament überleben kann, was man in Amerika halt privat zahlen muss. Das heißt, jeden Monat 10.000 Euro. Bei der anderen die hat schon immer super wenig Geld. Und ich weiß gar nicht mehr, was war denn da? Die dritte Frau wurde halt von ihrem Mann betrogen und sie ist halt Hausfrau von vier Kindern und wenn der Mann sie jetzt so alleine lässt, hat sie halt auch nichts. Und zwar kamen noch so andere Sachen dazu, wo sie einfach gesagt haben, hey, ganz ehrlich, wir regeln das halt selbst, unsere Männer kriegen es quasi nicht hin. Wir sind alle drei nur Hausfrauen eigentlich mit kleinen Nebenjobs, müssen aber irgendwie unsere Kinder über Wasser halten und dann verstricken die sich halt da in was rein, dass aus diesem einen Supermarktraub so viel mehr wird und sie halt immer weitermachen. Und ich frage mich dann auch, ja, eigentlich ist es total illegal, dass wir irgendwann Falschgeld drucken, aber sie machen das ja nur, damit sie nicht sterben, weil sie von dieser großen Gang erpresst werden. Und sie machen das auch weiterhin, also halt aus so moralisch vertretbaren Gründen, so für die Familie. Ach, das ist halt auch super schwierig.
Weißt du? Es gibt halt auch diesen einen Film mit so drei, vier älteren Männern. Morgan Freeman ist einer davon, wer hätte es gedacht. Und die rauben eine Bank aus, weil sie keine Rente mehr bekommen, weil die Firma, die eben für die sie gearbeitet haben, quasi mussten ein bisschen Geld, also sie mussten ein bisschen ihre Ausgaben eindämpfen und dann haben sie gesagt, okay, die Rentenkasse geht weg. Das heißt, sie zahlen gar keine Rente mehr an all ihre Leute, die Jahrzehnte für sie gearbeitet haben. Sehr gute Sache. Und die haben irgendwie mit einer Bank kollaboriert, mit der die dann beraubt haben. Das heißt, die Bank und dieses Unternehmen waren richtig scheiße zu denen und haben dafür gesorgt, dass sie alle kein Geld mehr bekommen und dass sie jetzt halt quasi ihren Lebensabend arm und sterbend verbringen müssten. Und dann haben die halt eine Bank ausgeraubt. Und dann ist es auch verständlich, weil die waren pisst auf beide Parteien. Ja. Und die haben das Geld verdient. Es ist ja nicht, dass sie ihre Rente nicht verdient hätten. Es ist ja nicht, dass sie sich Geld holen, das sie nicht verdient hätten. Die brauchen ihre Rente. Und die wurde ihnen einfach weggenommen. Und so, das kann ich auch verstehen. Ich weiß nicht genau, wie der Film heißt, aber gibt einfach mal Morgan Freeman und Bankraub ein. Vielleicht kommt's dann.
Ja, ich glaube, ich könnte halt selbst niemals was klauen, weil ich einfach so viel Angst habe. Aber wobei, niemals kann man auch nicht sagen, man weiß nicht, in was für eine Ausnahmesituation man es dann doch machen würde. Genauso auch diese Sache mit, wäre ich in der Lage, einen Menschen umzubringen. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, das ist auch sehr schön gezeigt bei Good Girls, dass die eine es halt einfach nicht hinbekommt, obwohl sie diese eine Person hasst und auch eine Waffe in der Hand hat. Und es ist einfach nicht so leicht, jemanden zu töten. Das ist auch bei Avatar sehr schön gezeigt. Ja, es ist nicht so einfach. In so vielen Serien drücken die Leute einfach immer ab. Und ganz ehrlich, ich verstehe das nicht, weil es ist halt, wenn du zum ersten Mal jemanden umbringst oder auch danach. Aber ich glaube, wahrscheinlich ist es wirklich so, dass es mit jedem Mal einfacher wird.
Auf jeden Fall. Das
ist schon krass. Deswegen werden ja auch Kinder, die von solchen Gangs entführt werden, dazu gezwungen, als erste Instanz jemanden umzubringen von ihrer Familie, also Mutter, Vater, Bruder, Schwester, um eben dieses Menschliche auszutreiben. Genau, diese Hemmschwelle zu nehmen. Das ist ganz, ganz ekelhaft, was da passiert. Aber das ist halt so eine Sache, würde ich jemanden umbringen, wenn wir uns so ein Dreiergespann vorstellen, da ist eine Person, die Luca mit einer Waffe bedroht und auf jeden Fall auch abdrücken wird und ich habe aber auch eine Waffe und könnte auf diese Person schießen.
You never know. Das weißt du nur, wenn du in der Situation bist. Und das ist halt auch bei Avatar. Aber wenn ich mich zu spät entscheide. Ja, aber auch bei Avatar gibt es die Szene von Katara, die ihre Mutter wurde umgebracht und sie ist vor dem Mann, der ihre Mutter umgebracht hat. Und sie hat schon, ist schon kurz davor, ihm massenhaft eisige, riesige Pickel in den Körper zu rammen. Sie ist ja Wasserbändigerin. Und sie tut es dann nicht. Weil sie sagt, du bist so ein pathetic Stück Scheiße. Weißt du, du bist sowieso nichts. Hier, es lohnt sich gar nicht, dich zu töten. So, ich hasse dich immer noch extrem, aber es bringt halt nichts, dich jetzt umzubringen, weil meine Mutter ist schon tot. Das wird sie nicht wiederholen. Ja. Und aber trotzdem wollte sie das die ganze Zeit. Das war ihr Plan. Bis zu dem Moment, an dem sie es tun musste. Und das ist so häufig so bei ganz vielen Thematiken. So Moral ist ja auch zum Beispiel das Thema Abtreibung, ist ja auch moralisch fraglich.
Ah, stimmt. Da gibt es ja auch immer die ganzen Debatten darüber.
Mhm. Aber da ist halt auch die Sache, du kannst das nie, du kannst darüber nicht urteilen, wenn du da nicht in der Situation bist. Also gerade in dem Sinne zu sagen, Abtreibung ist scheiße.
Ja, deswegen auch Cis-Männer da einfach keine Meinung haben sollten.
Wenn du nicht in der Situation bist, wenn du nicht da sitzt, ein Kind in dir hast. Wenn du nicht
schwanger bist.
Und das irgendwie, und es nicht schaffst, aus welchen Gründen auch immer, das zu behalten. Und du dann diese Entscheidung treffen musst. Und diese Entscheidung ist nie leicht. Es gibt keinen Menschen, der die einfach mal eben so trifft und sagt, ja, geh heute
Abend. Natürlich kann man auch mit seinem Partner drüber reden. Also weil ich gerade meinte, Cis-Männer haben keine Meinung. Ich meine, natürlich muss man mit seinem Partner drüber reden, aber die letzte Instanz, die entscheidet, ist immer die Person, die schwanger ist.
Ja, die Person, also, die das machen muss, die da durch muss. Ja. Und vor allem, weil es eben auch Situationen gibt, in denen man sagt, okay, sie werden das Kind zur Welt bringen, aber sie werden sterben. Diese Problematik gibt es ja auch. Und da ist dann auch häufig ein extremes Dilemma. Die Sache, dass sie den Frauen sagen, okay, wir wissen, sie werden die Geburt nicht überleben, aus Grund XYZ. Aber das Kind wird kommen.
Das ist so krass.
Und dann ist die Frage, lässt man das Kind abtreiben oder nicht? Und das ist ein Riesenproblem. Passiert sowas oft?
Ich habe noch sehr selten was heißt gehört. Oft?
Aber es passiert. Und das ist eine ganz, ganz, ganz furchtbare Frage, vor die man sich dann stellt. Gebe ich gerade mein eigenes Leben auf oder?
Wie würdest du dich entscheiden? Weißt du es?
Kann ich sowieso nicht. Also wissen werde ich es nie. Wissen werde ich es erst, wenn ich in der Situation bin. Ich würde mich wahrscheinlich gegen das Kind entscheiden. Einfach aus dem Grund, weil das Kind dann auch keine Mutter hat. Ich nehme dem Kind ja dann automatisch schon gleich auch die Mutter weg.
Und das Kind ist noch nicht, es hat noch gar nicht richtig angefangen zu leben.
Ja,
also,
du nimmst dem Kind ja noch nichts.
Ja,
du nimmst dem Kind am Ende noch nichts.
Wobei da ja auch immer darüber debattiert wird, ob das Kind spürt, dass es abgetrieben wird und so weiter, ob es schon Schmerzempfinden hat. Aber die gleichen Menschen haben dann kein Problem damit, wenn ganz viele männliche Küken direkt getötet werden. Also
oder wenn die ganzen Kinder dann in den Kinderheimen landen.
Ja.
Und da dann verhungern oder gequält werden oder in irgendwelche abusive relationships, Familien, was weiß ich, kommen und bla bla bla. Das interessiert die dann nicht. Und deswegen ist dann pro-life immer so eine blöde Aussage, weil du bist nicht pro-life. Weil du kümmerst dich nicht um das Kind, sobald es da ist. Dann ist dir das Kind egal. Die sagen
alles ist besser als sterben und so weiter. Ja.
Mhm. Ja, es gibt viele Menschen, die diese Meinung nicht teilen.
Da gibt es eine sehr schöne Szene in Sex Education. Ich glaube, die Serie habe ich hier schon öfter empfohlen. Da wird eine von den Hauptcharakteren ist schwanger und fährt eben zu einer Abtreibungsklinik und ihr kommt jemand zu Hilfe und draußen sind halt so zwei Pro-Life-Protester, die halt ihn dann so richtig böse anschauen und mustern und so, weil er sie jetzt da abholt. Und man sieht aber diese Frauen in dieser Abtreibungsklinik, denen fällt das allen nicht leicht. Die sind alle am Ende. Das ist überhaupt nicht so, wenn man mal eben hingeht, wie wenn man sich bei McDonald's Fritten holt oder so. Nein, das ist wirklich schon echt hart. Aber ich finde es sehr gut, wie sie das dargestellt haben.
Abtreibungskliniken.
Ja, das ist dumm.
Das ist das Problem, weil hier gibt es sowas nicht wirklich. Vielleicht schon, aber es ist jetzt nicht so, dass jeder weiß, oh, da ist eine Abtreibungsklinik. So. Und das heißt, du weißt nicht, wieso die Person dahin geht. Und das finde ich halt so krass mit diesen Abtreibungskliniken, dass jeder weiß, weswegen du da reingehst. Und jeder dich
totjudged. Weil dann können natürlich davor sich Leute hinstellen. Aber man merkt eben auch diese Menschen, auch diese zwei Protestierenden quasi, auch die haben ihre Meinungen und man versteht das dann sogar so ein bisschen, aus was für Gründen die so handeln. Und am Ende verstehen sie aber auch die Person, die abgetrieben hat. Also ich finde es echt richtig gut gemacht. Das ist in der zweiten Staffel. Ich kann die Serie sowieso jedem empfehlen. Aber das fand ich auch eine sehr schöne also eine schöne Darstellung einer schweren Thematik.
Ja, einer Problematik, ja.
Wollen wir zu Doppelmoral übergehen? Weil ich weiß gar nicht, was genau Doppelmoral ist. Deswegen könntest du wieder anfangen zu erklären, was mit der Definition gemeint ist.
Ich kann es gleich mal googeln, aber ich kann es dir so kurz sagen. Doppelmoral ist basically, wenn etwas für dich okay ist, aber nicht, wenn es andere tun. Oder das wäre jetzt zum Beispiel das Abtreibungsbeispiel. So, du hast selbst abgetrieben.
Oh mein Gott, ich muss dir nach diesem Podcast was erzählen, was ich dir nicht öffentlich sagen kann. Okay. Die habe ich dir vorhin auch schon erzählt. Ja, egal.
So, du hast abgetrieben, ne? Das ist die Thematik. So, du hast abgetrieben, aber du findest es nicht okay, wenn andere es tun.
Ja.
So, das ist Doppelmoral ungefähr. Verschiedene Grundsätze gelten lassende, zweierlei Maßstäbe anlegende Moral. Zweierlei Maßstab, ne, du musst mit zweierlei Maßstab so. Ja, meine beste Freundin, die hat gesagt, sie treibt ab und das fand ich voll okay, weil sie hat mir ihre Gründe erzählt, aber alle anderen dürfen es nicht.
Ja.
Und das ist so tief.
Oder, also ich glaube, ich habe ja nichts gegen Schwule, aber mein eigener Sohn sollte natürlich hetero sein.
Ja. Aber da haben die meistens trotzdem auch was gegen Schwule. Also, ja, das ist meistens natürlich, trotzdem nur natürlich eine Moral. ja, die Problematik ist halt, dass das, glaube ich, dass da keiner vorgefeit ist. Dass das was ist, was jeder schon empfunden hat. Weil das ist nämlich die Sache, wie du gesagt hast. Wenn jetzt Luca in Gefahr wäre, wäre es auch immer noch ganz, ganz anderes, als wenn eine fremde Person in Gefahr wäre. Und mit Sachen von wegen jemanden retten oder jemanden opfern für die Person. Und das ist auch Doppelmoral, weil du entscheidest dich in dem Sinne für die Person, die dir nahe steht und riskierst dafür ein Leben einer anderen Person. Und wenn es aber eine fremde Person gewesen wäre, wäre es dir egal. Oder was heißt egal, aber du würdest eben nicht diesen drastischen Schritt gehen. Und das ist Doppelmoral.
Ja.
Und es ist schwierig. Ich glaube, niemand ist davor gefeit. Das Problem, finde ich nur, ist, wenn so Doppelmoral was wird, was eine Person sehr häufig in ihrem Leben anwendet. Und es auch schon bei so kleinen Dingen ist. Und ich hatte auch schon mit Freunden Dinge. Und ich hatte mal mit einer Freundin so eine Sache, wo ich auch gesagt habe, du weißt schon, das ist gerade hart. Du hast gerade hart Doppelmoral. Und dann war die so, ja, ich weiß, aber ist mir egal. Ich war so, okay.
Ja, gut.
Okay. Aber da ging es halt eben auch um eine Sache von wegen, wenn ich da jetzt gewinnen würde, und es ging irgendwie darum, dass man bei einem Gewinnspiel mitmacht, und man musste dafür halt extrem viel machen. Also man hätte quasi mehrfach teilnehmen können und dann gewinnen können, aber es war so ein bisschen gegen die Regeln. So. Und die Person hatte was dagegen, wenn das andere getan haben, hat es dann aber selbst getan.
Oh, ja.
Mhm. Und dann war ich so, ja, aber hä? Und sie so, ja, aber, ne, ist mir egal. Also ich hätte es halt gern gewonnen. Und das ist dieses, man gönnt es anderen nicht, aber man gönnt es sich selbst. Und dann ist es irgendwie wieder okay, weil man sich selbst einredet, ach ja, dann ist es wieder toll.
Ich überlege gerade wirklich, ob mir ein Beispiel einfällt, wo ich schon mal doppelmoralisch gehandelt habe. Aber mir fällt, also klar, das, was du vorhin gesagt hast mit Luca, aber das ist ja nur ein, das ist ja kein Szenario, was so passiert ist, sondern es ist irgendwas, was man sich mal vorgestellt hat, aber sonst glaube ich wirklich nicht.
Ich glaube, wie gesagt, dass jeder das schon getan hat, aber eben auch in so kleinen Dingen.
Ja.
So in ganz kleinen Aspekten, in so von wegen, ja, was weiß ich, ich hasse es, wenn Leute Essensbilder posten und dann postet man selbst welche. So,
that's ich bin ja halt generell nicht so ein Mensch, der so anderen vorschreibt, was sie machen sollten. Also ich habe das sehr versucht abzulegen.
Das ist sehr gut. Nicht,
postet Nacktfotos von euch, postet Essensfotos, postet alles mögliche, postet eure Kinder. Das ist vielleicht auch sowas. Da kann ich sagen, ich bin selbst ein Mensch, der sagt, wenn wir mal Kinder haben, will ich die eigentlich nicht posten. Aber natürlich sehe ich das gerne bei anderen, so die Kinder aufwachsen zu sehen. Finde ich total interessant. Ist es dann schon Doppelmoral? Ich weiß es nicht. Weil das eine ist, was ich für mich selbst so auferlegt habe, meine eigene Regel für mich. Das andere ist ja, wie jeder andere Mensch damit
umgehen kann. Es wäre eher andersrum so. Es wäre eher andersrum, wenn du allen anderen es vorschreibst, es so zu machen, es selbst dann aber nicht so machst.
Ja.
So rum wäre es eher, als wenn du sagst, ja, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber ich persönlich mache es nicht so. Weil aber das ist ja letztendlich, was du sagst.
Ich glaube, ich bin halt, was diese ganze Toleranzschiene angeht, da eher, wenn man so sagen will, so ein Moralapostel, weil ich mir halt wünschen würde, dass jeder Mensch tolerant ist.
Ja.
Aber ich gehe ja trotzdem nicht so raus und sag so, ich wurde gerade angerufen von der Arbeit, ich glaube, ich muss gleich mal zurückrufen. Ich gehe ja trotzdem nicht raus und sage, ihr müsst jetzt alle tolerant sein. Ich meine, die das nicht sind, die lasse ich halt einfach nicht in mein Leben.
Ja. Ja, ich glaube tatsächlich, dass du recht hast mit der Sicht, dass man sagt, ich judge halt einfach andere gar nicht so wirklich. Deswegen fällt mir Doppelmoral schwer. Und ich glaube, dass das was ist, was die Leute mehr in ihren Alltag integrieren sollten. Judged andere Leute nicht für das, was sie tun, dann werdet ihr auch wahrscheinlich nie wirklich Doppelmoral benutzen. Doppelmoral an den Tag legen. Whatever. Weil ihr ja letztendlich anderen Personen nicht vorschreibt, was sie machen. Und oder ja auch andere Personen nicht dafür verurteilt, wenn sie was machen, was ihr so nicht gemacht hättet. Und ja, aber es gibt schon einige Menschen, die auch, wie gesagt, Doppelmoral leben. Und es scheint ihnen aber irgendwie nicht so, scheint ihnen relativ egal zu sein. That's always okay, a problematic
sorry,
thing.
Ich bin gerade hier im Arbeitschat, weil irgendwas los ist.
Diese Arbeit, ey, same. Ich darf heute auch noch Dinge machen, die ich nicht machen wollte.
Ja, ich da, irgendwo ist die Schriftgröße zu klein. Warte, ich gucke kurz, ihr seid jetzt live dabei. Es ist,
wow.
Ich habe vorher noch überlegt, ist das nicht zu klein, aber ich habe es halt von jemandem übernommen.
Ja, yeah, I get so, it. I get this so much. Oh mein Gott.
Oh mein Gott, es ist so schlimm jedes Mal.
Ah, immer. So, wenn du ja, einmal ich habe mich komplett okay, an die Vorlage gehalten. Ne? So, genau. Ich habe mich komplett an die Vorlage gehalten, aber ich persönlich, genau. Mich stört's. Aber es ist ja die Vorlage, also halte ich mich dran. Und dann kommt die Rückmeldung, ja, aber das ist ja doof. Und ich so, ja, das wusste ich schon die ganze Zeit. Ich habe mich einfach nur in die Vorlage
gehalten. Ja, weil ich hätte das ja wirklich einfach bemerken können. Das ist halt, wenn man so ganz viel im Akkord machen muss. Aber gut, ja. Ist jetzt alles okay. Ich muss nur kurz rausrechnen. Das ist dann Version 3. Ihr kennt ja das Spiel, ne? Final, final, final. fertig, jetzt wirklich im V100.
Oh mein Gott, ja. Ja, ja, I know this so much.
Vor allem das Geile ist, es ist halt innerhalb von so 3 Sekunden rausgerechnet. Aber da das WLAN hier unglaublich schlecht ist, ist es halt so eine halbe Stunde später erst online. Oh mein Gott.
Ja. 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 Also hättest du lieber einen langsamen Rechner, dass er sich deinem WLAN anpasst?
Nein, einen langsameren PC auf keinen Fall. Aber ich hätte gerne sehr schnelles WLAN. Wobei es nicht nur WLAN ist, sondern da wir Homeoffice haben, greifen ja sehr viele auf unseren Server zu. Deswegen ist der Server oft überlastet.
Stimmt, ja.
Und dann, hast wenn gerade jeder was hochlädt. Ja, habe ich. Aber deswegen meine ich ja, wenn gerade sehr viele andere was hochladen, ist der Server halt überlastet. Das hat dann auch nichts mehr mit WLAN zu tun.
Das stimmt.
Aber jetzt lädt es gerade.
That's very true.
Und das war auch gerade ein moralisches Dilemma. So von wegen so, also ich mache es ja immer perfekt. Nein, mache ich nicht. Aber wenn dann jemand anderes das macht, rege ich mich darüber auf, weißt du?
Ja, I get it.
Das tut mir leid, ich entschuldige mich. Jetzt haben wir es hier an einem Live-Beispiel. nein, das kann ja auch total, einfach mal passieren, wenn man es nicht gesehen hat. Ich habe es ja jetzt auch gleich, ich bin gleich im Ordner. Ich muss hier nur, es tut mir leid für die Klickgeräusche.
Mich würde es übrigens auch sehr interessieren, wenn ihr uns schreibt, dass ihr euch anders entschieden hättet.
Ja.
Bei einer der Fragen, die wir hatten. Also jetzt nicht unbedingt vielleicht bei der Frau und der Frau des Folterns, Folterfrau. Könnt ihr uns auch gerne schreiben. Weil da fände ich es einfach interessant, was ihr da so sagen würdet. Aber da waren wir uns ja sowieso auch uneins. Aber gerade bei den Sachen, wo wir uns zu 1000% sicher waren, bei denen wir gesagt haben, ja, wir entscheiden uns für X. Kann ja sein, dass jemand von euch sich da anders entschieden hätte, dass ihr zu den Prozent gehört, weil wir haben ja eigentlich immer der Mehrheit angehört oder so gut wie immer. Aber wie würdet ihr euch entscheiden? Gerade auch bei der Frage mit den Kindern.
Wir sind so voll basic in unseren Antworten gewesen. Wir waren immer bei der.
Aber ich meine, wir hatten hier die Definition, Moral ist ja die ungeschriebene Gesetzlichkeit für alle so ein bisschen, dass eigentlich alle der gleichen Moral folgen am Ende. Dass eigentlich Moral fast schon objektiv zu betiteln ist, zu sagen, das ist moralisch verwerflich und das nicht, dass man das tatsächlich wirklich so faktisch sagen kann und es gar nicht mal mehr so ein subjektives Thema ist.
Oder obwohl es wird natürlich halt auch viel beigebracht durch Erziehung und Kultur, dass sich das da irgendwie durchsetzt.
Ja, Kultur ist, glaube ich, ein Riesenfaktor. So Kultur mit, was weiß ich. Ich meine, es gibt ja auch Menschen, in deren Kultur sind Jungs mehr wert als Mädchen. Die hätten sich dann bei der Tochter-Sohn-Frage sehr schnell entschieden, vielleicht.
Stimmt.
Und dann wäre das für die gar keine
Kühe Problematik. Also Tiere sind in manchen Kulturen ja auch sehr viel mehr wert als in anderen.
Wir hatten jetzt Gott sei Dank keine Tierfrage, weil das hätte mich ziemlich...
Das
hätte ich schlimm gefunden, weil da wird es bei mir schwierig. Wenn es dann die Frage ist, Mensch oder Tier.
Ich habe jemanden sagen hören, also Herr der Ringe, die ganzen Tode sind mir vollkommen egal, aber die Pferde, die da jedes Mal sterben, ich kann euch beruhigen, Leute, das ist alles computeranimiert und keine echten Pferde.
Aber es ist so schlimm. Das ist so, dass sie jetzt mal so, ah, das ist schon wieder ein Pferd, nein.
Ich glaube, ich könnte auch niemals ein Tier in einem Buch sterben lassen. Also generell habe ich bisher, glaube ich, noch keinen Charakter sterben lassen. Also es ist aus Versehen einmal passiert, aber das habe ich dann wieder rückgängig gemacht. Und das wird sich aber noch ändern, wenn ich doch irgendwann mal Fantasy schreiben sollte. Weil ich glaube, es macht schon Spaß, seine LeserInnen leiden zu lassen.
Ja. Ich weiß. Ich habe einen TikTok gesehen von einer, die sich irgendwie von ihrer Katze verabschiedet hat. Die Katze ist literally, die war kurz vorm Sterben und sie hatten ihren Song gesungen.
Oh mein Gott.
Und ich habe es so
geheult. Das kann ich, oh mein Gott, nein,
ich
nein.
Ich konnte nicht mehr. Das war so schlimm.
Also Luca ist gestern Nacht, ich bin wach geworden, weil er so im Schlaf halt geweint hat, also so Geräusche gemacht hat. Und er hat halt geträumt, dass Aria gestorben ist. Und Aria lag zusammengerollt auf seinen Beinen, also auf der Decke, auf den Beinen drauf und hat geschlafen. Und wir sind dann beide erstmal zu ihr und haben sie gekrault, weil der Traum wohl richtig hart war. Und, oh
Gott. Aber es ist immer dieses Gefühl, wenn ich irgendwie Tierleid sehe oder so, oder sehe, wie ein Tier gestorben ist, das Erste, was ich mache, ist meinen Kater suchen und ihn in den Arm nehmen und sagen, ich bin hier.
Ja.
Und du bist hier. Mhm. Ich bin hier, du bist hier. Schnabeltier, wer das kennt, you're the real MVP. Aber,
zu der Anfangs-E-Mail von der Person, wenn du jemanden kennst, der Katzen hat oder Hunde, geh zu dieser Person und kraul dieses Tier und umarme es. Ich finde, Tiere helfen oft noch mehr als Menschen.
Ja.
So, einfach, weil die müssen nichts sagen, um dich zu verstehen. Ich weiß nicht, das ist schon.
Ich glaube auch gerade das Schnurren von Katzen soll ja irgendwie nachweislich wirklich ein Brüllen.
Ja, wenn die sich auf deinen Bauch legen, also generell senken die den Blutdruck. Und beruhigen dich einfach. Das ist schon krass. Das merke ich auch total, wenn die dann so auf mir liegen und schnurren.
Soll ich dir jetzt noch kurz über den Menschen erzählen, dessen Tod ich
Todesstrafe
finde?
Ja.
Mhm. Und zwar, jeder kennt ihn. Naja, okay, nicht jeder. Aber jeder, der sich mit True Crime auseinandersetzt und ein bisschen Netflix im Auge gehabt hat, gab es eine riesige Dokumentation, die sehr bekannt wurde. Wurde geschauspielert von Zac Efron. Nicht die Dokumentation, es gab da noch einen Film. Ted Bundy.
Den Namen kenne ich sogar auch.
Ja. Kannst die Doku sehr gerne gucken. 1000% Empfehlung. Millionen% Empfehlung.
Okay. Wie heißt die einfach Ted Bundy?
Ich glaube, ja.
Okay.
Something like that. Ja. Gib einfach Ted Bundy
an. Wir haben jetzt voll außen vor gelassen, dass wir in unserem Podcast immer am Ende was empfehlen. Das müssen wir heute wieder machen. Also wir haben jetzt heute schon einige Sachen empfohlen, aber
ich würde auch noch die Night Stalker-Doku empfehlen, aber da müsst ihr wirklich Die ist ab 16 aus
triggern.
Gründen.
Ja,
die
also
ist, nein,
ich würde sie, glaube ich, nicht
anschauen. Sehr detailliert und sehr explicit. Also man kriegt, also sind auch sehr viele Crime-Scene-Bilder. Und das heißt, wenn ihr damit überhaupt nicht klarkommt, ist es not something for you.
Ich
aber da haben auch viele gesagt,
ich habe ein Leichenbild gezeigt bekommen und konnte schon nicht mehr.
Ja, viele Leute, die halt True Crime konsumieren, haben auch gesagt, dass diese Doku schon härter war als viele andere. Deswegen, aber super interessant, mega cooles Thema. Und der Dude wurde richtig hart kaputt gemacht von den Menschen, weil alle ihn gehasst haben. Obviously. Aber Ted Bundy, auf jeden Fall, der ist, glaube ich, 2 oder 3 Mal aus dem Gefängnis ausgebrochen. In seiner Zeit im Gefängnis.
Oh, shit.
Und in einer Zeit, als er ausgebrochen ist, war er monatelang weg und hat in der Zeit, glaube ich, noch mal 5 Frauen oder sowas getötet. Also auf jeden Fall noch mal mehrere. Während er ausgebrochen war aus dem Gefängnis. Dieser Mensch war abartig intelligent. Und der wusste genau, wie er irgendwo wieder rauskommt. Wie er sich woraus redet oder wie er wo einfach ausbrechen kann. Der hat sich extrem runtergehungert in einer Situation, um durch so einen Schacht zu passen.
Oh,
und niemand hat so richtig mitgekriegt, wieso er sich so runterhungert. Die haben gedacht, ja, macht halt Hungerstreik, whatever. Nein, der wollte durch diesen scheiß Schacht passen, um auszubrechen. Das war so ein
hochflüchtiger. Ich verstehe, warum die Doku so gut läuft. Das klingt echt krass. Das klingt nicht so, als wäre das echt, sondern halt ausgedacht.
Der ist ein hochflüchtiger Mensch gewesen, der, wie gesagt, auch sehr intelligent war und wusste, wie er eben nicht entdeckt wird. Ich meine, es war auch in den 70er, 80ern. Das heißt, die Problematik war, da haben die Police Departments noch nicht wirklich miteinander kommuniziert. Also in den Staaten. Das heißt, es war, ja, okay, im Staat X ist das passiert, im Staat Y ist das passiert, aber niemand überlegt, dass das zusammengehören könnte, weil die überhaupt nicht miteinander kommuniziert haben zu der Zeit. Was ein sehr großer Fehler war. Das heißt, er war in Florida, da hat er noch nie jemanden umgebracht, da wusste niemand, wer er ist, da konnte er einfach umbringen. Und dass der umgebracht wurde, finde ich dann schon sinnvoll.
Ja.
Weil er nun mal wirklich es mehrfach schon geschafft hat, auszubrechen. Und es ja nicht mal nur so war, dass er nur ausgebrochen ist, sondern er ja auch wirklich wieder Täter wurde, als er ausgebrochen ist. Das heißt, den aufzuhalten ist super schwer, außer eben mit der Todesstrafe. Und wie am Ende es war, da waren extrem viele Leute, die dann an dem Tag da auf dem oder vor dem Gefängnisgelände waren und gejubelt haben. Die haben Merch verkauft, dass er stirbt.
Merch, oh mein Gott. Und es war
richtig ekelhaft. Alter. Die haben da richtig eine Riesenparty geschmissen, weil er umgebracht wird. Das ist nicht das, was ich vertrete. Das finde ich ganz grauenvoll. Das fand ich furchtbar, weil die halt wirklich teilweise Leute massenhaft Geld damit gemacht haben, mit diesen Menschen. Und mit das ist genau das, was auch verboten wurde. Es gab schon viele viele Serienmörder gerade oder generell Mörder, die dann Bücher über ihre Geschichte erzählt geschrieben haben. Und dann wurde halt irgendwann gesagt, ihr könnt kein Geld daran verdienen. So, ihr habt nicht das Recht, wenn ihr Bücher schreibt, I mean, das können wir euch nicht verbieten, aber wir können euch verbieten, dass ihr Geld dafür kriegt. Weil es verboten wurde, dass man Geld mit der Thematik des Crimes bekommt, das man begangen hat. Was ich sehr gut finde, weil man sollte kein Geld dafür verdienen, dass man darüber erzählt, wie man eine Person umgebracht hat. Das ist super disrespectful auch für die Familienmitglieder einfach.
Genau, für die Angehörigen eben.
Ja.
Also ich habe gerade überlegt, ob es noch Menschen gibt, denen ich es gewünscht hätte. Also klar, so Leute wie Hitler. Ich frage mich dann aber nur, wenn ich dann eben sage, okay, diese Menschen verdienen das, wo ziehe ich den Grad? Weißt du, das ist halt das Problem mit der Todesstrafe. Wo mache ich den das aus? Woran mache ich es aus, ob ein Mensch den Tod verdient hat oder nicht?
Genau, und bei Ted Bundy habe ich es halt ausgemacht in dem Sinne, dass er nicht aufzuhalten war durch Gefängnis.
Genau,
dass das Gefängnis ihn nicht alleine aufgehalten hat. Und deswegen finde ich es dann okay. Aber wenn das Gefängnis die Person aufhält, finde ich tatsächlich auch eine Gefängnisstrafe schlimmer als eine Todesstrafe. Gerade in den USA
Gefängnis. Gerade in den USA, ja, da auf jeden Fall. Hier in Deutschland ist das Gefängnis für manche ja sogar eine Rettung über den Winter hinweg, also
aber ich meine, es ist trotzdem besser als in den USA. In den USA ist es ganz grauenvoll, das ist Folter, es ist menschenfeindlich, was sie da tun in den Gefängnissen. Und wie viele Leute sie in die Gefängnisse packen, einfach massenhaft. Das ist die, in den USA ist die höchste Gefangenenzahl pro Kopf in der Welt. Es gibt nirgends mehr Gefangene als in den USA.
Ja, wieso wohl?
Wegen Drogen.
Ja. Wegen
Drogen und wegen Private-Gefängnissen. Es gibt zwei Gründe. Der eine Grund ist, sie werden für die kleinsten Drogendelikte teilweise extrem lang drin gehalten. Und weil es Privatgefängnisse gibt. Die werden privat geführt.
Das wusste ich nicht,
so. Die sind auf Profit aus. Denen geht es darum, Geld zu machen.
Doch, natürlich. Darum geht es ja auch in Orange is the New Black. Da wird die ganze Thematik angesprochen.
Und das heißt, die lassen Leute länger in Gefängnissen. Die geben denen immer noch mal so ein bisschen hier eine Strafe und da noch mal eine Strafe und hier das und hier das. Und dann bleiben sie immer länger, weil die werden häufig vom Staat bezahlt pro Kopf, pro Insasse. Das heißt, die wollen so viele Leute wie möglich bei sich drin haben. USA ist ein ganz, 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 ganz furchtbares, moralisch sehr verwerfliches, um noch mal aufs Thema zu kommen, Gefängnissystem. Und das hat auch mit die höchste Rate an Menschen, die wiederkommen, nachdem sie aus dem Gefängnis draußen war, weil sich im Gefängnis nicht darum gekümmert wird, um Rehabilitation.
Genau, so wie in Deutschland, in Deutschland gibt es ja schon sowas wie Gefängnispsychologen,
die
sich darum kümmern.
Die gibt es da auch, aber das interessiert nicht mehr. Oder halt eben Drogenhilfe. Hilfe
oder gerade auch mit Frauengefängnisse sind ja sowieso noch schlimmer.
Also, die dürfen weniger arbeiten. Schlimmer, gehen. Aber
genau. Ich habe einen Film geschenkt bekommen zu Weihnachten. My Kind of Mercy heißt es. Da geht es auch um die Frage von der Todesstrafe und da trifft dann eine Protestierende auf die Frau, die eben diesem Typen den Tod wünscht, oder die, also das Opfer quasi, und die verlieben sich ineinander. Also Elliot Page spielt in dem Fall die Protestierende. Ich weiß, er ist ein Mann, aber er spielt halt da eine Frau. Und die beiden verlieben sich ineinander. Und da ist dann auch dieses Ding, ja, wie kannst du jemanden lieben, der so moralisch ganz andere Vorstellungen hat? Also die eine Person ist so krass für die Todesstrafe, weil sie sagt, ich bin Opfer von dieser Person, ich will, dass er stirbt. Ja. Ich will, dass es keinen anderen Menschen mehr passiert. Und die andere ist halt in so einer Protestgruppe drin und total dagegen. Also ich habe den noch nicht geschaut. Ich weiß nicht, ob er gut ist, aber er klingt gut. Deswegen bin ich gespannt. Aber
das ist halt auch häufig die Sache. Häufig werden Leute
viel pro Todesstrafe, viel mehr pro Todesstrafe, wenn sie betroffen sind oder wenn jemand betroffen ist, den sie lieben.
Ja, ja, ja.
Weil sie die Person kann halt auch viel verstehen. Mehr hassen.
Kann ich und total nachvollziehen.
Und viele gehen ja dann auch hin. Also man kann ja bei einer wenn jemand umgebracht wird, bei der Todesstrafe, kann man ja zugucken. Das heißt, häufig ist die ganze Familie des Opfers, die da zuguckt. Und für die ist es meistens, also die erzählen immer, dass es für die total toll ist, weil sie das Gefühl haben, sie kriegen einen Abschluss. Aber ich könnte das, glaube ich, nie.
Ich glaube, ich kann es nicht, nee. Also generell habe ich Angst, tote Menschen zu sehen. Das ist so dumm. Aber es gibt ja auch die Frage, will man einen Menschen, der gestorben ist, will man den dann nochmal sehen? Wie er da liegt.
Dieses Open-Casket-Ding und so. Wie in den USA auch
genau.
Extrem krass, ne?
Da habe ich mich jetzt auch dagegen entschieden, weil dieses Jahr ist ja auch eine Person gestorben aus Lukas Familie und ich habe mich dagegen entschieden, weil ich nicht wusste, wie ich reagieren werde. Und Luca hat sowieso schon mehrere tote Menschen gesehen im Studium. Im Medizinstudium arbeitest du an Leichen, aber ich glaube, ich weiß nicht, ich wollte dieses Bild, was ich zuletzt von der Person hatte, halt behalten.
Nicht
weißt du?
Ja, ich verstehe das total. Nicht irgendwie zerstören oder so oder dann irgendwie, dann hast du nämlich nur noch das Bild von der Person, als sie gestorben ist, im Kopf. Ja, ich glaube, das ist einfach schwierig. Das sind alles auch Fragen, die, wahrscheinlich hättest du das auch nicht beantworten können, hätte ich dich das jetzt vorher gefragt.
Als
genau,
das noch
gar keine Thematik
war. In der Situation, das habe ich erst dann gemerkt, als die Frage eben aufkam.
Und das ist bei ganz vielen Themen so. Und ich glaube, das ist, was wir auch abschließend zur Moral sagen können. Klar, gibt es eine grundsätzliche Moral, die sagt, bring niemanden um, folter niemanden, vergewaltige niemanden und all das. Aber gerade diese Dinge, sobald es jemanden betrifft, der dir nahesteht, sobald es um deine eigenen Kinder geht, sobald es um was weiß ich geht, kannst du das eigentlich, glaube ich, immer erst beantworten, wenn du wirklich in der Situation bist. Und auch dann kannst du es vielleicht nicht beantworten, aber dann hast du ja keine Wahl, dann musst du dich entscheiden. Und,
ja, das ist ja diese Grenzerfahrung, die dann
genau.
In meinen Filmen in so Endzeit-Szenarien kommen, wo Menschen, die bis dahin ein ganz normales Leben geführt haben, dann Entscheidungen treffen müssen, wie bringe ich jetzt diesen Menschen um meine Familie zu beschützen.
Genau,
nicht
oder esse ich diese
Filme
Person,
so
weil ich sonst
verliebt. Ja, oh mein Gott. Ja, also alles, was mit so Endzeit zu tun hat oder generell alle Szenarien, wo wir Menschen nicht mehr in unserem gewohnten Umfeld sind, sondern einfach da rausgerissen werden und gezwungen werden, unsere Moral zu überdenken. Das ist immer so das Krasse.
Und deswegen immer, wenn Leute sagen, Tiere sind morallos oder sowas, also in der Tierwelt gibt es ja schon auch Moral, aber nicht annähernd so extrem. Und das einfach, weil da eben keine andere Wahl ist. Und weil es dann eben die Entscheidung ist, okay, ja, friss oder stirb. Ja. Und wenn ich jetzt sage, okay, rette ich mein Kind oder rette ich mich? Und häufig ist dann die Entscheidung, ich rette mich. Und manchmal ist es die Entscheidung, ich bin sowieso schon ein altes Tier, mir ist es egal, wenn ich sterbe, dann ist es nicht so schlimm. Weil dann lebt mein Kind weiter, das kann dann meinen Samen weiter spreaden, if you know what I mean. Also so.
Oh mein Gott, dein Samen.
Das ist halt
Samen,
dieses Tier, dieser
als...
Tier.
Ja, okay.
Dieser
ja.
Tiergedanke. Und dann sagt man, okay, ich bin sowieso schon alt, rette ich das Kind. Es ist sehr, sehr, sehr situationsabhängig. Aber letztendlich sind wir uns, glaube ich, darüber einig, wir bringen niemanden um.
Nee, ich bin aber sehr gespannt, was die Zuhörerschaft dann sagt, also was sie dazu schreiben. Und ich habe auch gerade gesehen, irgendwann müssen wir das mal weitermachen. Es gibt nämlich noch auf der gleichen Seite dann nochmal 9 Szenarien, auch wo man so abstimmen kann. Also ich merke mir die Seite mal.
Nicht mit Tieren.
Nee, bisher sehe ich dann nicht der tollpatschige Präsident. Oh mein Gott, geil. Ist alles, glaube ich, eher über Personen, Flugzeug. Ich sehe kein Tier.
Oh, Flugzeug ist auch immer so eine
das
Problematik.
Letzte.
Boah, Flugzeug ist auch immer so. Ja. Lässt man Flugzeug abstürzen, weil man dann irgendwie das Gebäude schützt, vor dem es, wo es reinfliegen würde? Oder also, so schützt man die Leute im Flugzeug? Oder?
Ich muss kurz hier diesen Autor appreciaten, weil der letzte Punkt auf der Liste ist einfach nur der Autor. Du arbeitest bei Watson und hast den Usern im Titel 9 Dilemmas versprochen. Gleichzeitig ist bald Wochenende und du fühlst dich sowieso nicht so fit, weil du letzte Nacht schlecht geschlafen hast. Du hast die Wahl. Willst du den User mit einem weiteren tiefgründigen Dilemma konfrontieren oder einfach deinen exakten Gedankengang aufschreiben? Ich liebe ihn.
Oh mein Gott, wie gut. Ich liebe es auch, dass er diese redaktionelle Freiheit hat.
Ja, liebe ich
das
auch.
Das anscheinend
zu veröffentlichen. Ich kannte Watson überhaupt nicht, die Seite, aber...
Now we know, ist schweizerisch, ne?
Der Lukas Schmiedli hat das geschrieben.
Mit
liebe Grüße
Lee
an ihn.
Noch am Ende, sehr schweizerisch. Liebe Grüße an ihn.
Ja.
Ja. Vielleicht ist ja jemand cool. verwandt mit ihm. Wir haben auch Schweizer Zuschauer.
Stimmt.
Grüße an die Schweiz.
Ach, ich will in die Schweiz. Ich will überall hin, wo nicht hier ist. Was? Nicht? Oh, es ist sehr, sehr schön dort, aber auch sehr teuer.
Sehr teuer.
Ja, es hat halt auch einen Grund. Wir haben mal geschaut beim Gehaltsrechner online. Luca würde halt einfach, ich weiß, was, also fast 1000 Euro oder so mehr verdienen oder noch mehr als hier in Deutschland. Das ist so traurig.
Was machen viele? Sie arbeiten in der Schweiz und wohnen in Deutschland.
Ja, deswegen ist aber auch das Umland in Deutschland, was nah an der Schweiz liegt, auch sehr teuer von Mieten und so weiter.
Ja, ja, klar.
Also, aber das habe ich auch schon so gemeint, ganz ehrlich, lass in die Nähe der Schweiz ziehen und dann bist du dort Zahnarzt und ja, es ist schon krass. Also, wie viel hier dann so abgeht. Ist das moralisch verwerflich, wenn man in einem Land arbeitet? Ist das moralisch
verwerflich? Gute Frage.
Ja. Ich stelle immer meine Steuerberaterin.
Ist es moralisch verwerflich, in Deutschland zu leben und in der Schweiz zu arbeiten?
Vielleicht macht das hier ja jemand. Also ich würde es niemandem vorwerfen, ich kann es absolut verstehen.
Nee, ich hatte auch meine Frau auf dem Weg zur Buchmesse getroffen in der Bahn. Also einfach Buchmesse-Time ist a different kind of time. Da ist man in der Bahn und spricht irgendwie mit random Leuten und so. Weil die hat das auch so ein Presse-Dingens-Ticket und war so, du auch? Whatever. Die so, ja, ich arbeite in der Schweiz und wohne in Deutschland. Und ich so, ich beneide dich.
Ja.
Gut.
Dann würde ich sagen, war es das mit der Folge.
Ja. Das war unsere Hilfe.
Ihr habt gelacht und es war irgendwie alles dabei. Es waren super lustige Sachen, es waren super ernste Sachen damit dabei.
Ja, ja.
Es ist wieder so ein Potpourri an Gefühlen, aber das kennt ihr ja von uns. Ich fand es sehr cool. Die nächste Folge wird auch übrigens sehr spannend. Das Thema ist nämlich Hass.
Mhm.
Oder? Wir haben uns darauf geeinigt, weil wir beide Bock haben, mal so richtig zu haten. Also, wer weiß, vielleicht sagen wir auch, es gibt gar keinen Hass. Ja.
Nein, das werde ich nicht sagen.
Nein. okay, aber wir nehmen jetzt nichts vorweg. Das müsst ihr dann in 2 Wochen hören. Und was empfiehlst du, weil wir am Ende Empfehlungen hatten? Oder wir
also wenn ihr die Ted Bundy-Doku noch nicht geguckt habt, dann die Ted Bundy-Doku. Ja. Wenn ihr die Yorkshire Ripper-Doku noch nicht geguckt habt, dann die Yorkshire Ripper-Doku. Wenn ihr euch für die Nightstalker-Doku mental bereit fühlt, dann die Nightstalker-Doku.
Alles und Netflix. Wenn ihr einfach mal komplett abschalten wollt, dann schaut Traumhaus Makeover. Es ist eine, es ist ein Pärchen mit 2 kleinen Mädchen, die eine Deko-Firma gegründet haben und damit sehr erfolgreich sind in Amerika und jetzt Aufträge entgegennehmen und dann einzelne Zimmer umdekorieren. Also es ist quasi wie Sims im Real Life. Sie kriegen dann Aufträge, haben so ein großes Budget, sind natürlich alles nur Leute, die viel Geld haben, das ist klar. Aber es sieht halt auch einfach so geil aus, wenn die das dann neu gemacht haben. Es sind meistens wirklich nur einzelne Zimmer, aber sie zeigen auch, wie sie ihr eigenes Haus bauen. Und ich liebe solche Sachen einfach. Ich könnte da
stundenlang zuschauen. Empfehlen wir gerade nur Netflix?
Ja, deswegen habe ich gerade überlegt, Druck habe ich, glaube ich, aber schon letztes Mal gesagt, Druck auf
YouTube. Ja, und Bailey Sarian habe ich auch schon mal gesagt, aber Bailey Sarian, die fängt jetzt ab Montag an dem Tag, hier heute, kommt ein neues Video auf ihrem Kanal.
Und wenn ihr euch Disney Plus holt bis zum 23. Februar, ich weiß nicht, wie das mit den Preisen ist, ob die jetzt für jeden dann steigen, aber da kommt jetzt richtig viel Neues dazu. Also die ganze Zeit war es echt blöd, weil es war halt nur Kinder-Content, also bis FSK 12. Und
also ich habe viel Spaß auf Disney Plus gehabt. Ich habe Königreich für ein Lama mindestens 3-mal geguckt.
Ja, aber es hat halt schon echt viel gefehlt. Und jetzt kommt zum Beispiel auch Love, Victor. Und das habe ich illegal, ich habe es auf YouTube geschaut. Aber halt in schlechter Qualität, weil es ist in Amerika nur auf Hulu erschienen. Und jetzt kommt es zu Disney Star oder wie das heißt. Und generell ganz, ganz viele Filme. Also ich habe noch nie so ein großes Rollout gesehen an Filmen und Serien, die irgendwo starten. Damit wir nicht nur Netflix empfehlen. Amazon Prime kann ich gerade nicht empfehlen, habe ich aktuell nicht.
Und deswegen habe ich ja YouTube empfohlen, deswegen YouTube ist ja zumindest for free. Bei Amazon Prime, I don't know.
Nee, ist nicht frei, man muss es zahlen.
Nee, ich meinte, das fällt mir nicht ein, was ich da empfehlen kann. SpongeBob.
SpongeBob.
Kann ich immer empfehlen.
Und, Anne, die Folge kommt davor raus. Ich wollte sagen, am 30. Januar kommt die Gay-Version von Take Me Out, Teil 2. Aber dann ist die Folge hier schon gelaufen. Und ich fand tatsächlich die erste Folge so über Klischee beladen, dass es ich werde auch die zweite gucken, aber man hätte es auch anders aufziehen können.
Ich habe es nicht geguckt, aber ich mag Ralf Schmitz.
Ja, Ralf Schmitz ist wundervoll.
Ralf Schmitz.
Ralf Schmitz empfehle ich auch, der ist einfach toll.
Ich habe ein Poster von ihm in meinem Zimmer, wie eine 12-Jährige.
Hast du Der Junge muss an die frische Luft gesehen? Fällt mir gerade ein.
Nee, ich habe es nur gelesen. Ist ja mein Lieblingsbuch. Aber ich
deswegen hast du den Film gesehen.
Ich wollte den Film nie so sehen, weil ich immer gedacht habe, wie will man eine Biografie verfilmen? Und,
ja, das, ich habe die Biografie halt nicht gelesen, aber ich finde den Schauspieler, den Kinderschauspieler, unglaublich gut.
Ja, da also, haben viele gesagt, halt der soll sein, richtig gut sein. Ja.
Die Biografie geht nur über so ein paar Jahre. Er ist halt immer der gleiche Schauspieler. Und ja, der ist eigentlich jetzt auf Netflix,
im Buch ist auch der Hauptteil seine Kindheit, weil die einfach sehr turbulent war.
Ja, und ich wusste das alles nicht und war mir so, wow, okay.
Ja, ich saß heulend in der Bahn, wenn ich das Buch gelesen habe. Und ich konnte nicht aufhören. Ich habe so geheult. Ich konnte nicht aufhören zu lesen. Das war
also das ist die Story von Harpe Kerkeling, für alle, die das nicht wissen. Genau. Harpe Kerkelings Kindheit
quasi.
Wenn
ihr Harpe Kerkeling nicht kennt, dann bitte do yourself a favor und googelt ihn und schaut alles an, was er je gemacht hat. Aber vor allem Hurz, auf jeden Fall, ja, habe ich das Buch gelesen und habe halt so geheult in der Bahn, weil ich nicht aufhören konnte, dieses Buch zu lesen generell. Ich konnte nicht aufhören. Ich habe es immer wieder in die Hand genommen, weil ich einfach nicht aufhören konnte. Und dann saß ich da und habe so geheult. Die Leute haben mich sehr concerned angeguckt. Und ich so, ich habe einen Moment, okay. Oh mein Gott.
Hallo, wenn jemand heult, dann schaut man ihn nicht an. Man fragt, möchten Sie ein Taschentuch, alles okay? Aber man guckt ihn doch nicht an. Bitte starrt Menschen nicht an, die in der Bahn
rein. Ich habe ein Buch gelesen. Ich glaube, das hat sich schon erklärt, weswegen ich hart geheult habe.
Ja, stimmt, eben. Dann guckt einfach weg. Ja. Okay, so, das waren genug Empfehlungen am Schluss. Wir wünschen euch einen schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht, wo auch immer ihr uns gerade hört. Sehr wahrscheinlich zu Hause, wo wir uns die meiste Zeit während des letzten Jahres befunden haben.
So true.
Ich hoffe, es geht euch gut. Und wenn es euch gerade nicht gut geht, dann hoffe ich, dass es euch in einem Tag wieder etwas besser geht.
Ja.
Dass es so ein bisschen, dass das Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist. Hier draußen gerade schüttet es, aber irgendwie ist der Himmel trotzdem hell. Das ist irgendwie ganz schön. So hellblau. Aber ich mag Regen. Ich werde gleich das Fenster aufmachen und dem Regen lauschen.
Yes.
Ja. Okay.
Gut.
Ciao. Letztes Ende.
Ciao.
Das war so emotionslos.